Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute arbeiten wir wirklich mit allen Tricks und allen Wassernieren, die mit denen wir uns gewaschen haben. Erstmal begrüße ich nach München zum lieben Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend auf die Insel.
Ja, genau, ich bin sozusagen auf der Unterinsel der Insel vielleicht sogar. Nee, das stimmt auch nicht so richtig, aber das ist auch geografisch wahrscheinlich kompletter Bullshit. Ja, genau, ich bin auf der, das ist nicht interkontinental, ne? Weil wir sind ja noch auf dem gleichen Kontinent, wenn auch nicht in der politisch gleichen Einheit. Ich spreche hier gerade und unsere Internetverbindung ist sehr schlecht, deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn es manchmal Aussetzer gibt oder wir sehr zeitversetzt miteinander sprechen. Wir sprechen hier mit München zur Isle of Skye. Also ich befinde mich in Schottland im Urlaub und das hat mehrere Konsequenzen. Das Internet ist hier schlecht, die ist nicht in ganz Schottland der Fall, sage ich direkt zur schottischen Entschuldigung, in Edinburgh war es viel besser. Aber mein Discovery Plus Player spielt nicht. Also spielt irgendwelches Zeugs, aber nicht das, was ich sehen will. Deswegen werden sich alles, was ich sage, wird sich alles, was ich noch gesehen habe, bis letzten Freitag sein und alles, was ich danach sage, sich nur auf Verschriftliches zu der Tour de France beziehen. Und der Thomas wird noch mehr mich abholen müssen, als er sonst eh schon tut. Wie geht's dir, Thomas? Was macht München? Wie ist bei euch?
Ja, ich glaube, hier ist ein paar Grad wärmer als in bei dir auf der Insel.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, ansonsten ist das schönes Wetter hier, muss ich sagen.
Ja, also ich habe hier der Ort Ailina Arceo, keine Ahnung, das kann ich gar nicht aussprechen, sagt mir, Regen endet bald. Und ich soll immer gucken, also unsere Nachbarn haben Schafe und der Vermieter meinte, wenn du wissen willst, wo der Wind herkommt, guck nach den Schafen an, die drehen ihren Hintern immer in den Wind. Habe ich was gelernt. Nee, wir haben gerade 16 Grad, also so schlimm ist es gar nicht. Wollen wir nicht klagen. Manche Leute wären wahrscheinlich froh, wenn sie jetzt gerade 16 Grad hätten. Und dass es nicht super heiß ist, insofern alles gut. Nichtsdestotrotz müssen wir über die Tour sprechen. Zumindestens holst du mich dann wieder ab und ich hole auf. So, da sind wir wieder. Kurzes technisches Problem. Wenn zwischendurch übrigens komische Geräusche hier sind, das liegt nicht an uns. Erst recht nicht am Thomas, sondern dass meine Familie hier auch in diesem kleineren Airbnb ist und naja, vielleicht hört man da im Hintergrund etwas oder auch nicht. Tour de France. Das Lustigste an der Tour de France ist, dass ich dir, ich glaube am Sonntag oder so, eine Nachricht geschickt habe. Der und der Fahrer raus und du so, ja, du bist aber spät dran. Da musste ich sehr lachen, was auch ein bisschen den Informationsstand widerspiegelt, den ich hier habe. Wir hatten aufgehört bei Etappe Nummer 10. Das war meiner Erinnerung nach eine Sprint-Etappe. Wir hatten dann schon gemutmaßt, wie es weitergehen wird. Stand nach Etappe Nummer 10, vielleicht um euch alle nochmal abzuholen an der Stelle, war, dass es im Gesamtklassement Pogacar, natürlich möchte man fast sagen 33 Sekunden Vingegaard, 1:36 vor Roglic, Ayuso, Almeida, Rodriguez, Landa, Derek Guy und Matteo Jorgensen, um mal so die Top 10 zu nennen, so stellt es sich dar. Und es kam Etappe Nummer 11, die, muss man sagen, schon durchaus ungewöhnlich war. Also hätte man mir noch vor 3 Wochen gesagt, das Ergebnis einer Etappe, egal welcher Natur, wird so aussehen, hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf gewettet. Zumindest auch nach dem Informationsstand, den man zum damaligen Zeitpunkt hatte. Kriegst du es noch zusammen, was da so sich am 10. Juli Etappe Nummer 11 abgespielt hat? Ich kann mich nur an das Ergebnis erinnern und so ein paar Dinge, ja, die sich auf dem Weg dorthin abgespielt haben.
War irgendwie fast schon die prägendste Etappe, neben der Gravel-Etappe bei dieser Tour bislang, finde ich.
Da bin ich froh, weil dann habe ich ja gar nichts verpasst.
Weil, ja, sie so unerwartet verlief.
Ja.
Wir hatten alle gedacht, also es war eine Etappe durchs Zentralmassiv, 211 Kilometer zwischen Évreux-les-Bains und Le Lioran. Mit einer, sagen wir mal, Mini-Bergankunft. Im zweiten Teil war die Etappe extrem schwer. Wir hatten alle mit einer Ausreißergruppe gerechnet.
Absolut.
UAE hatte an dem Tag andere Pläne. Die haben da keine Gruppe richtig weggelassen. Es war zwar mal eine weg mit Carapaz und Benhidi unter anderem, aber dieser Anstieg zum Puy-Marie-Pas-de-Perol, der war richtig schwer. Den kannte man auch schon von früheren Tour de France-Ausgaben.
Noch mal kurz zur Einordnung auch, also 4.500 Höhenmeter hatte das Ding. Ne? Also ja, Bums war das.
Zwar verteilt auf 211 Kilometer, aber trotzdem noch immer ein Brett, muss man so sagen. Ja, und dann kam die Attacke von Pogacar an diesem besagten Berg vor einen kleinen Vorsprung heraus auf Vingegaard, Roglic und Evenepoel, die zwischenzeitlich alle irgendwo mal auf der Verfolgung waren. Am vorletzten Berg hat Vingegaard den Anschluss wieder hergestellt und Pogacar dann relativ überraschend im Zielsprint besiegt. Mhm. Es wurde hinterher viel über die Etappe diskutiert. Ich würde sagen, an dem Tag hat das Team UAE einige Fehler gemacht. Vor allem, dass man, also erstmal grundsätzlich war es natürlich so, dass die vor der Etappe mit Pogacar im gelben Trikot waren. Mhm. Und einen Vorsprung, ja, von einer Minute ungefähr auf Vingegaard hatten.
Mhm. Ja.
Und da stellt sich schon mal die Frage, wenn ich zudem noch, wie viel waren es, 1, 2, 3 andere Fahrer in den Top 10 habe, wieso fahre ich mein ganzes eigenes Team in Grund und Boden 35 Kilometer vor dem Ziel schon und setzt im Prinzip alles auf eine Karte, ohne jegliche Teamunterstützung, die mir im Falle eines Defektes oder sonst irgendwie noch helfen könnte, und greife da schon an, wenn ich das gelbe Trikot habe. Also warum riskiere ich halt sowas?
Hätte man, also taktische Alternative, also wäre jetzt für mich zumindest aus der Sicht, wenn man sagt, okay, Ayuso ist eine Minute hinter Vingegaard, ich schicke mal Ayuso nach vorne raus. Pogacar hängt sich einfach nur bei Vingegaard dran, weil Ayuso könnte ja zumindest dann auch eine Gefahr fürs Podium sein für Vingegaard.
Ja eben, das wäre halt erstmal, wie soll ich sagen, die logische Alternative gewesen, weil das Team Wismar Liesebike zu dem Zeitpunkt in der Rundfahrt, sage ich mal, jetzt auch nicht so den sattelfestesten Eindruck machte, hätte man da seitens UAE was anderes probieren können, wie sich bei Ayuso dann später herausstellte. Vielleicht hat er auch auf der Etappe schon was von seiner Covid-Infektion gespürt, war da einer der ersten, der rausgefallen ist.
Okay, Almeida wäre jetzt dann, der liegt auch nur eine Sekunde oder lag zu dem Namen, ne, wäre dann die nächste gewesen, den man hätte. Also wäre dann im Prinzip das die gleiche Karte gespielt worden.
Genau. Ja. Aber dass der Pogacar so ins Risiko geht, all in, unverständlich einfach. Also normalerweise sollte es ja so sein in einem Team, wenn du eine starke Persönlichkeit als Leader hast, in dem Falle Tadej Pogacar, braucht es im Sportdirektor-Auto einen Gegenpol dazu, der dagegen steuert. Aber man hat bei dem Team immer das Gefühl, die sind einfach, lasst sich von dieser Euphorie von Pogacar anstecken und stacheln ihn eigentlich nur noch mehr an. Also da muss man ganz klar sagen, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, man hat es dann auch auf der Etappe gehört, da hat Grisha Niermann, der sportliche Leiter von Wismar, hinterher viel Lob für bekommen, wie er Vingegaard durch das Finale gecoacht hat, was in diesem Jahr ja auch, ich finde es ganz gut, dass da mehr Punktsprüche gezeigt werden.
Ja, da finde ich, was ich finde,
ein bisschen dran.
Ja, was ich finde, dass das auch teilweise, also wo ich dann sitze, ich habe mal irgendein, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch vom UAE oder, ich weiß gar nicht, ich finde das auch teilweise so triviales Zeug. Also wo man sich denkt, boah, was die sich taktisch Kluges ausdenken, boah. Und dann erzählt er nur einfach, they do not follow, go. Also denke ich mir auch, ey, da können sie dich auch hinsetzen. Also das kannst du dreimal besser sogar, glaube ich, als viele von denen. Manchmal finde ich das auch sehr trivial und amüsant dann.
Ja, klar, schon. Aber gerade da auf der Etappe war es dann interessant zu hören, wie dann Grisha Niemann zu Vingegaard gesagt hat, er fährt nicht weiter von dir weg, fahr dein Tempo. Hm. Und bei Pogacar war er ein bisschen Hektik zu sehen. Also du merkst halt, wenn er hatte dann eine kleine Lücke, also er hat auf dem Gipfel dieses Berges, wo er attackiert hat, vielleicht 8 Sekunden oder so rausgeholt und dann wie schon auf der Galibier-Etappe in der Abfahrt einen größeren, den Vorsprung ausgebaut. Aber dann im nächsten Berg hat er sich dann schon umgeguckt und immer wenn sich ein Fahrer umguckt, dann ist er sich seiner Sache nicht sicher und am Ende war es dann so, meiner Meinung, oder es wurde viel drüber spekuliert hinterher auch, dass ihm einfach die Energie ausgegangen ist.
Mhm. Ja, das hatte ich auch gelesen, nicht genug nachgefüllt.
Weil normalerweise, wenn Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard um einen Etappensieg sprinten, ist in, sage ich mal, 9,99 von 10 Fällen Pogacar immer der Sieger und Vingegaard ist den Sprint sogar noch von vorne angefahren, was dann noch ja bemerkenswerter war oder noch eindeutiger darauf hinweist, dass Pogacar an dem Tag einfach am Ende seiner Kräfte war.
Ja, aber was man ihm zugutehalten muss, ne, seine Regenerationsfähigkeit, also im weiteren Verlauf hat man davon dann nichts mehr gemerkt, in irgendeiner Form, dass er sich an dem Tag da so aus den Schuhen gefahren hat und es war halt aber auch, fand ich, die ganzen Bilder hinterher, also unfassbar emotional, Vingegaard, sehr menschlich, also da hat man sich ein bisschen, also ob man ihn mag oder nicht, da musste man schon so ein bisschen sagen, okay, da ist jetzt jemandem aber wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, der recht groß war. Also sehr viel Anspannung, sehr viel, selbst wenn er die Tour nicht gewinnen sollte, das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Schlüsselmoment für ihn, auch als Fahrer, so diesen positiven Moment aus dieser Tour rauszunehmen. Ich will ihn jetzt noch gar nicht abschreiben, also dafür sind da ja noch genug Etappen und auch schwierige Etappen, aber das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Kopf auch, dieser Sieg, den er da eingefahren hat.
Ja.
Also ich habe Vingegaard sonst noch nie so dermaßen emotional
erlebt, ja, glaube ich. Und auch die Interviews danach waren ja so ganz, wie soll ich sagen, gegensätzlich. Vingegaard, der da total aus sich rauskommt und emotional ist und Pogacar irgendwie total zerstreut, kurzweilig bei den Antworten und auch, du hast ihm einfach angesehen, dass er da jetzt im Prinzip, wie soll ich sagen, nicht ehrlich sein kann, sondern sagt, ja, ich denke, taktisch haben wir heute alles richtig gemacht. Das Gegenteil war der Fall.
Naja, du weißt aber auch nicht, die anderen Karten, also du hast es eben ja gesagt, ne? Ayuso vielleicht dann schon, ja, nee, sie haben nichts richtig gemacht.
Ja. Und zum anderen ist es ja auch so, es war schon bei einigen anderen Etappen so, sie machen sich halt einfach auch keine Freunde im Peloton damit, wenn sie irgendwie jede Ausreißergruppe zurückholen.
Ja, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ne? Also irgendwann bist du auch mal auf andere angewiesen und das haben sie selten bewiesen. Also das, also Pogacar war zwar beim Giro, hatte doch, glaube ich, am Ende mal 1-2 Etappen hergegeben, wo man sagte, ja, die würde sich auch noch holen. Aber war es beim Giro oder war das letztes Jahr? Also ich weiß nicht. Also bei Pogacar ist halt auch nicht gut im Geben, sag ich mal, ne? Also dieser Killerinstinkt oder der Kannibale 2.0 ist da sehr ausgeprägt. Und manchmal braucht man auch Unterstützung von anderen. Also die da und in dem Fall. War das auch die Etappe, wo Roglic dann gestürzt war?
Da hatte er seinen ersten Sturz, ja. Der ist in der letzten Abfahrt, wobei man auch sagen muss, die Abfahrt war ja grenzwertig von den Straßenverhältnissen her. Ganz schmale Straße mit feuchten Stellen und auch schlechtem Fahrbahnbelag, ist er in einer Kurve weggerutscht und hat dann aber am Ende noch die gleiche Zeit trotz Rückstandes von Remco Evenepoel bekommen, mit dem er zu dem Zeitpunkt zusammengefahren ist.
Ist das richtig? Also für dich jetzt so von also ja, ist es richtig, weil die Regeln das so sagen. Vom Gefühl her findest du das richtig? Ich weiß nicht, ich finde diese 3-Kilometer-Regel ja, bei Sprints finde ich die absolut fast nötig. Also nein, nicht fast nötig, ist sie nötig. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob das fahrerische Unvermögen, also es sind ja alle anderen um diese Ecken gekommen, ob das irgendwie belohnt, also nicht belohnt, also er hat sich wehgetan, ne? Belohnt wurde er sicherlich nicht. Aber ob die Regel in dem Fall greifen sollte. Also bin ich nicht sicher, ob ich da so ein Fan von bin, dass sie dann auch bei solchen Finals, ich weiß aber auch nicht, wie man es anders umsetzen könnte. Also nach welchem Kriterium dann sagst du, jetzt greift sie nicht. Ich glaube, im Zweifel würde ich dann auch eher sagen, lass sie lieber einmal zu viel genutzt werden als einmal zu wenig. Aber so richtig gut hat sich das für mich nicht, oder richtig angefühlt hat sich das nicht.
Naja, die Etappen sind ja nach Schwierigkeitskoeffizienten schon eingeteilt. Und wenn man einfach sagen würde, Pass auf, Schwierigkeitskoeffizient, ich glaube, es geht von 1 bis 6. Ist jetzt eine der schwierigeren Etappen auf jeden Fall mit mehr als 4000 Höhenmetern. Da ist die 3-Kilometer-Regel, wenn wir sie da anwenden, entspricht sie nicht mehr dem Sinne des Erfinders, der da eigentlich besagt, dass diese Regel mal eingeführt wurde, damit auf, sag ich mal, Etappen, wo große Felder zusammen ankommen, einfach keinen sich die Klassementfahrer auf den letzten 3 Kilometern vorne im Sprint raushalten.
Erinnerst du dich an diese eine Etappe, das war glaube ich letztes Jahr bei der Tour, wo es so auch eine sehr enge Linkskurve gab und so 3-4 Fahrer oder ein Fahrer mindestens, wenn nicht 2-3, geradeaus gegen die Wand gefahren, gegen die Bande gefahren sind, weil sie die Kurve nicht gekriegt haben? Das war so meiner Erinnerung nach so eine ähnliche Etappe oder zumindest da, weißt du, wenn jetzt in dieser Situation, wo Roglic stürzt, wenn da jetzt 20, sehr unwahrscheinlich, aber angenommen, es wären 10 Ausreißer da angekommen. Ne? Und da wäre es dann schon an der Stelle irgendwie zu einer Art Vorbereitung des Sprints gekommen. Und dann wäre das passiert. Dann hätte ich gesagt, naja, okay, da greift die Regel auch richtig und, ne, aber ich weiß auch nicht. Also ich tue mich damit schwer, es vom Schwierigkeitskoeffizienten abhängig zu machen. Ich würde es vielleicht eher, so blöd es klingt, aber von der Größe der Gruppe, ist das vielleicht gerechtfertigter? Ne? Es muss innerhalb der letzten 3 Kilometer und die Gruppe, in die der Fahrer ist, muss mindestens 10 Leute umfassen oder so. Ne? Klar, sind es mal 11.
Selbst das ist wie soll ich sagen, noch zu gut gedacht, weil wenn ich Streckenplaner bin auf so einem Parcours, da kommen niemals mehr als, sag ich mal, 5, 6 Leute gemeinsam an.
Ist ja okay, ne? Dann lass es 5 oder mehr sein. Oder selbst wenn du diese Regeln so auslegst, dass es in 10 Jahren einmal passiert und einmal diese 10 Leute ankommen, ne, dann ist es ja auch okay. Das tut ja dann keinen weh. Aber ich fand die Regelung an der Stelle irgendwie doof.
Also, ja, da sind wir uns einig, die braucht es nicht auf der Etappe.
Ja. Oder in einer Form, die zumindest das berücksichtigt, dass das, was da jetzt angewendet wurde, nicht angewendet werden muss oder kann. Ja, und Roglic liegt da. Ja, ist doof. Da machen wir uns nichts vor. Gesamtklassement hat sich dadurch jetzt eigentlich unter den ersten 10 insofern nur etwas verändert, dass Ayuso, du hast es schon angedeutet, im Rahmen schwarzen Tag hatte, vielleicht auch sich da schon was andeutete, was dann später wahr wurde. Ist am nächsten Tag noch gestartet? Ich weiß gar nicht mehr, ich guck mal
gerade. Er ist dann erst auf der Etappe in Richtung Po ausgestiegen.
Ja, also genau, er hat am nächsten Tag
die wurden auch Ankunft. Dann, also einige Fahrer wurden dann auch von UAE separat gehalten. Also die waren dann nicht mehr mit alle gemeinsam im Bus.
Separat gehalten klingt auch ein bisschen nach Tierhaltung. Ne? Nee, ja, wir wissen alle, wie du es meinst. Also ja, da haben wir die männlichen Tiere, die männlichen Kühe haben wir richtig. Ja.
Also das geht in dem Team um, sage ich mal. Also es sind einige Fahrer auch angeschlagen oder krank, generell im Peloton. Bei Pogacar mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, weil der hatte erst Covid kurz vor der Tour.
Ja, das muss man im Hinterkopf behaben. Hatten wir auch schon hier besprochen. Also, nach der Etappe hieß es dann, dass, wie gesagt, nur 4 Plätze runter für Ayuso, sonst hatte sich vorne und natürlich dann alle anderen, also Almeida, Rodriguez, Landa, Yates, dementsprechend Plätze hoch. Ansonsten hatte sich da nicht wirklich etwas getan. Nächste Etappe können wir, glaube ich, einigermaßen kurz halten, außer dass wir Girmay wieder feiern, der einen Sprintsieg geholt hat, nicht unerwartet. Also wir hatten es, glaube ich, schon angedeutet. Wout van Aert arbeitet sich immer so ein bisschen weiter nach vorne, ist Zweiter. Ackermann, schön für den Deutschen, auf Platz Nummer 3 vom Team Israel Premier Tech. Jasper Philipsen, also Phil Bauhaus auf 7 noch. Ich würde sagen, klassische Sprintankunft, oder?
Es war eine langweilige Etappe, bis dann irgendwann, ich glaube, es war 10 Kilometer vor dem Ziel, Lutsenko auf einem Verkehrsteiler aufgefahren ist und Primoz Roglic mitgerissen hat.
Ah, ja, okay.
Und er dann in 2 Tagen seinen zweiten Sturz hatte, und ja, aufgrund dessen dann viel Zeit erstmal verloren hat und am Tag darauf auch das Rennen nicht mehr aufnehmen konnte. Man muss, finde ich, dazu sagen, er stürzt sehr oft, jetzt auch bedauerlicherweise wieder ausgeschieden, aber bei dem Sturz, das war einfach Pech, also er war zur falschen Zeit, muss man sagen, mal wieder am falschen Ort. Also ich weiß nicht, das ist größtenteils, manchmal ist es halt einfach nur Pech. Also er konnte in der Situation, da hätte kein Mathieu van der Poel ausweichen können oder Wout van Aert.
Ja, aber ist, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, das ist, also das, das beliebteste Beispiel finde ich immer, oder das schlechteste und beste Beispiel zugleich, Armstrong hatte nie Pech. Ich weiß nicht, ob er einfach als kleiner Junge irgendwelche Katzenbabys gegessen hat und deswegen seine Seele verkauft hat oder sonst was, dass er nie Pech kriegen durfte, keine Ahnung was, aber er hatte sowas nicht. Und selbst als ihm, als er da in den Jutebeutel gefahren ist, selbst da war es so, dass er aufgestanden ist und ein paar Sekunden später wieder auf dem Rad saß und alle auf ihn gewartet haben. Und als er durch Stoppelfeld gefahren ist, während Ivan, was ist Mario, der da lag?
Nee. Biloki,
dessen Sohn ja jetzt fährt bei Education First, als er da das Stoppelfeld befand, ist auch nichts passiert. Also ein Armstrong hatte nie Pech. Und ein Roglic hat einfach oft Pech. Und es tut mir auch wahnsinnig leid. Hatte ich nicht sogar aufs Podium getippt? Ich glaube schon. Ralf Denk wird wahrscheinlich auch nicht wirklich glücklich gewesen sein. Ja, weiß ich nicht.
Ja, für ihn, zumal es jetzt für ihn wahrscheinlich die letzte Tour gewesen war, wo er wirklich die Chance gehabt hätte, aufs Podium zu fahren, beziehungsweise auch vielleicht sogar zu gewinnen, weil machen wir uns nichts vor, ist jetzt in einem Alter, ich meine 33 ist er jetzt,
kann das sein? 34, er wird dieses Jahr schon 35.
Ja, und ja, im nächsten Jahr bin ich mir relativ sicher, dass Red Bull dann einen anderen Kapitän bei der Tour de France hat.
Ja. Setze ich auch ein Eisbecher Pinocchio drauf, ja.
Also bin mir auch sehr sicher, dass der aus Belgien kommt.
Jetzt aber. da musst du aber gleich, ich mache hier mal kurz eine Notiz, was ich hier später nochmal frage.
Nee, aber es ging ja die Tage schon durch sämtliche Medien, dass Remco Evenepoel eventuell aus seinem Vertrag herausgeholt werden könnte und nächstes Jahr für die Mannschaft fahren könnte. Muss man sehen, ob das wirklich passiert, aber ich halte das schon für wahrscheinlich, weil die Verbindung mit Specialized passt und auch, sage mal, das, der finanzielle Background dafür wäre da. Von daher kann ich
aber mir ist das schon die Frage, ob Remco Toursieger werden kann.
Ja, also so wie die Tour jetzt gerade läuft, würde ich das jetzt würde ich ihm gute Chancen geben.
Okay.
Also man muss sagen, der ist mit gar nicht so hohen Erwartungshaltungen in die Tour reingegangen, hat gesagt, ich will Top 5 fahren und hat sich dann so peu à peu immer vorgetastet, auch auf der Etappe davor, die wir hatten. Ist er sehr intelligent gefahren, hat selbst gemerkt, ich komme die Abfahrt nicht so schnell runter wie die anderen, aber immer sein Tempo gefahren und nie überzogen und nach dem Tag immer noch Zweiter gewesen.
Okay, also ich bin gespannt. Ich möchte das erst bewerten oder erst ich möchte das komplette Bild haben. Ich will erst mal sehen, wie die ganze Tour durchgefahren ist. Ne? Wir sind jetzt bei Woche, heute ist Tag der Aufzeichnung. Helf mir, heute ist Mittwoch, oder? Urlaub, heute ist Mittwoch, 17. Das heißt, wir haben noch, wie lange ist denn überhaupt? Wir haben jetzt, ja, es ist noch diese Woche, ne? Es sind noch 1, 2, 3, 4 Tage.
Na gut, die beiden oder zwei der schwersten Etappen kommen noch.
Eben. Und da geht's auch richtig hoch. Deswegen würde ich die noch abwarten wollen, bis ich das sage. Ich bin auch positiv überrascht oder hätte ihm nicht so viel zugetraut bisher. Aber ich warte gerne noch ab, wie das nach 3 Wochen aussieht. Und wenn das jetzt so kommt, ich meine, bei Red Bull werden ja jetzt auch ein paar Plätze frei, ne, was man so mitbekommen hat. Kemna, Buchmann, Schachmann.
Wer?
Ja. Da die Männer gehen alle von Bord. Muss man, und da müssen auch neue kommen. Ne? Also ich bin immer noch der Meinung, es würde mich immer noch wundern, wenn man nicht noch einen Pidcock oder Van Aert holen würde. Diese Red Bull-Geschichte lässt, also das halte ich für ganz komisch sonst. Aber egal, wir schweifen sehr ab. Ergebnis nochmal, haben wir schon gesagt? Doch, Gemay, ja. Van Aert, Ackermann. Etappe Nummer 12, es ändert sich insofern etwas, dass Primož Roglič 2 Plätze nach hinten rutscht auf Platz 6. Aber am Ende des Tages muss man sagen, völlig egal, weil ja, es war dann das von dir eben beschworene Ende. Ja, beschworene Ende klingt auch falsch, aber nun ja, es war dann vorbei für ihn. Tat mir wahnsinnig leid, als ich dir das am Samstag geschrieben habe und du es mir am Sonntag habe ich es geschrieben und du so, weißt du jetzt noch nicht. Und es war ja nicht, war das am Samstag auch, dass Pidcock raus sind und Ayuso? Mhm. Pidcock tat mir wahnsinnig leid, also unauffällig. Also ist jetzt nicht, ich hatte mir mehr von ihm erwartet. Man weiß auch nicht, wie lange diese Covid-Infektion schon da in ihm steckte. Ein bisschen überraschend. Also deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist es auch besser jetzt so.
Auch in dem Hinblick, vor allem mit dem Ziel Olympia da.
Genau, ne, im Hinblick auf Olympia, da jetzt rauszugehen für ihn. Ich sehe in ihm immer noch irgendwie, ich weiß nicht warum, jemanden, der einen Rundfahrsieg mal einholen könnte. Ich weiß nicht, ob er dafür nicht das Team wechseln muss, obwohl ich ihn da eigentlich auch immer bei Ineos sehe, weil irgendwie passt das alles so zu ihm. Entschuldigung.
Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, er muss sich einfach auf eine Sache fokussieren. Also er kann nicht perspektivisch Klassiker fahren, Rundfahrten fahren und noch Mountainbiken fahren. Mhm. Er muss sich halt auf ein Ziel...
Und Cross fährt er auch noch.
Ja, Cross fährt er auch noch. Das vielleicht noch am ehesten kombinierbar, sage ich mal, weil es im Winter stattfindet. Aber die ganzen anderen, sage ich mal, Sachen, die er sonst so macht, wenn er wirklich eine Grand Tour gewinnen will, dann muss er dem alles unterordnen.
Ja, vielleicht kommt dieser Lernprozess gerade bei ihm im Gange, dass er das merkt oder dass ihm das Leute wahrscheinlich schon früher gesagt haben. Und
aber vielleicht will ja auch das Team das gar nicht, sondern das sagt halt, wir haben lieber so einen disziplinübergreifenden Superstar, mit dem wir auch, sag ich mal, außerhalb des Straßenradsports präsent sind.
Ja, ja, und das meinte ich, wenn er vielleicht dann aber auch mal die Entscheidung treffen muss, das Team ja zu verlassen oder zu einem anderen Team zu gehen, wo er dann vielleicht die Möglichkeiten bekommt, die ihm da jetzt so fehlen. Aber ich sehe gerade, ne, did not start, okay, Ayuso, dann Jesus Herrada und Primož Roglič, die drei sind da nicht gestartet mehr an dem Etappe Nummer 13 nach Pau. Ja, das war dann, wie ich finde, dann Moment, da hatten wir das, ich bin jetzt komplett durcheinander. Das hatten wir noch nicht, ne? Das war dann auch wieder die Sprintetappe. Die zweite
genau, Sprintetappe. Genau, es war Warzmane Sprintetappe, sagen wir es so. Aber da haben nur 52 Mann am Ende um den Sieg gesprintet, weil vorher, also es zieht sich so ein bisschen durch diese Tour, wenn eine Bummeletappe ist, wird am nächsten Tag richtig heftig gefahren. Und das war genau an dem Tag so. Also vom Start weg im Prinzip erstmal Windkanten, und da war auch eine mega starke Gruppe vorne rausgefahren, unter anderem mit Van der Poel. Adam Yates war dabei zum Beispiel, das waren um die 20 Mann. Und hinten hat dann Wismar das Feld auf die Windkante genommen. Aber keiner der Favoriten war dann irgendwie hinten weg, sodass sich das dann ein bisschen wieder eingepegelt hat. 60 Kilometer vom Ziel, nächste Windkantensituation, diesmal UAE vorne. Und fährt das Feld nochmal auseinander und dann wird's ja überhaupt gar nicht mehr langsam, auch in diesen zwei Anstiegen nicht. Da sind dann so Fahrer wie Carapaz weggefahren, also das sagt dann schon viel über den Härtegrad der Etappe aus, wenn solche Fahrer dann da in diesen kleinen Wellen attackieren, aber dann auch nicht wegkommen. Ja, und am Ende ein Sprint, wie gesagt, von einem ausgedünnten Feld. Und das war an dem Tag, da gab es auch wieder einen Sturz auf dem letzten Kilometer mit einem Fahrer von Lotto Destiny und bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, welcher hier der zweite Mann war, der da involviert war. Auf jeden Fall hat dieser Sturz dafür gesagt, genau, und war Anfahrer von B&B Hotels. Der da involviert war, hat dafür gesorgt, dass sich dieses Sprinterfeld nochmal geteilt hat. Also ein Arnaud Delis zum Beispiel konnte dann nicht mehr mitsprinten am Ende. Aber klar, Jasper Philipsen, die hat man gesehen, die absolut höchste Endgeschwindigkeit, gewinnt auch an dem Tag wieder, Wout van Aert wieder Zweiter. Ja.
Ja, mehr gibt's da auch, glaube ich, gar nicht, ne? Typische Sprintetappe. Hat dann im Ergebnis, dass durch Roglics Weggang die Top Ten halt viele eins nach vorne gerutscht sind. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Vingegaard zum damaligen Zeitpunkt 1,14, Evenepoel 1,06 hinten. Dann Almeida, Rodriguez, Landa, Yates, Adam Yates, muss man ja dann mal sagen, Ciccone, Derek Gee, Jorgensen, um die Top Ten zu komplettieren. Vielleicht an der Stelle auch einfach mal kurz erwähnt, Girmay immer noch im grünen Trikot zu dem Zeitpunkt. Und Pogacar natürlich, ja, na, so natürlich auch nicht, ne? Abrahamsen war ja auch, hat er sich einiges geholt, aber 36 Punkte im Bergtrikot. Jugendtrikot, Evenepoel von Rodriguez und Mannschaftswertung. Wenig überraschend fürs Team UAE mit 21 Minuten Vorsprung. Ich glaube, das hatten wir schon prognostiziert und wenn es irgendwo Wettanbieter gab, die darauf die Wette angenommen haben, waren sie wahrscheinlich sehr, sehr verrückt. Oder eine sehr schlechte Quote. 14. Etappe, das war dann die Etappe von Pau nach Saint-Laurent-Plan-de-Adé. Oder so ähnlich. 151 Kilometer nur, in Anführungszeichen, mit 4000 Höhenmetern und wenn ich mir...
Dem Tourmalet.
Ja, Tourmalet in der Mitte. Habe ich da was gesehen? Ich glaube, ich konnte nicht sehen. Das war am Samstag oder am Sonntag?
Das war am Samstag.
Samstag, nee. Da war ich bei schönstem Wetter in Edinburgh unterwegs. Auch schön. Aber Tourmalet ist auch schön. So, was habe ich verpasst? Also, wenn ich mir das Tableau angucke, denke ich mir, es wird so verlaufen sein. Tourmalet sind, hat sich das Feld so ein bisschen aufgesplittet. Vorne sind irgendwie so ein paar Fahrer raus, vielleicht eine kleine Ausrüstergruppe vorne, dann die Gruppe der Favoriten mit 10, 15 Mann ungefähr. Am nächsten Berg hat dann Pogacar ein bisschen mehr gemacht. Hinten nur noch 2, 3 dran, vielleicht 5. Und am Ende des dritten Berg ist er dann hochgefahren, hat das Ding sich geholt und der Rest kommt hinten rein. So wird die Etappe gelaufen sein, ohne es zu wissen.
Ja, nicht in ungefähr. Also stimmt schon so in vielen Abschnitten. Also da war auch dann eine Gruppe weggefahren, sag ich mal, aber die sind nie so richtig weit weggekommen. Um die 3 Minuten maximal Vorsprung mit Ben Healy, unter anderem vorne David Goudou, Euer Lascano. Und an dem Tag hat UAE, muss man schon fast sagen, ausnahmsweise taktisch eigentlich alles richtig gemacht mal. Die haben auf diesem ersten Flachabschnitt haben die wenig gemacht. Also das hat sich selbst reguliert, dass da gar keine Gruppe so weit weggefahren ist, weil alle sich da gegenseitig, wie soll ich sagen, hinterhergefahren sind. Und am Tourmalet hat Nils Pollitt die ganze Zeit von vorne gefahren.
Den kann man auch nicht genug Geld geben dafür, was der da alles leistet, oder?
Ja, im Prinzip hat er den Jens Vogt gemacht, weil es gab ja 2008, glaube ich, war das mal bei der Tour de France auch eine Etappe über den Tourmalet, wo Jens Vogt unter anderem Cunego und Valverde kaputt gefahren hat. In dem Fall hat es Nils Pollitt, glaube ich, unter anderem mit Egan Bernal gemacht, der da hinten aus der Gruppe rausgefallen ist. Es war jetzt kein überhartes Tempo oder überschnelles Tempo, sondern einfach, die Gruppe, also das gefahren, was er einfach konnte, wobei das schon bemerkenswert war. Also ich glaube, er hat die besten Bergbeine ever gerade. Und dann am nächsten Berg war halt die Gruppe dann schon so wieder weit in Schlagdistanz, dass man sich gesagt hat, okay, wir können vielleicht doch den Etappensieg holen. Dann Marc Soler gefahren, noch ein bisschen näher die Gruppe reingebracht. Und dann am Schlussanstieg, muss man sagen, zu Plan D haben sie es schlau gemacht, haben dann Adam Yates rausgeschickt erstmal. Gab es eine Szene, wo Pogacar dann mit Yates geredet hat und kurz darauf hat Yates angegriffen, fuhr so 20 Sekunden vor der Gruppe her von den Favoriten, hat dann mit Ben Healy den letzten Ausreißer eingeholt und dann ist Pogacar im Prinzip wie in einem Sprint nach vorne gezogen zu Yates, wohlwissend, dass er sich an dessen Hinterrad kurz ein bisschen durchschnaufen kann und dass Vingegaard nicht diesen explosiven Antritt hat. Genauso kam es dann auch. Pogacar hat die Lücke auf den ersten Metern durch seine Spritzigkeit rausgefahren, ans Hinterrad von Yates gegangen, kurz Luft geholt. Vingegaard konnte das Loch in dem Moment nicht schließen und hat dann bis ins Ziel weitergezogen und den Vorsprung auf gut 40 Sekunden ausgebaut.
War das jetzt das taktische Vermögen, was da auf einmal aufgetaucht ist, was du schon bei anderen Etappen erwartet hast? Oder war das jetzt einfach, hatte sich das eh so aus der Situation ergeben, dass man gar nichts anders konnte? Also das Yates nach vorne schicken, anstatt selber in dem Moment losstiefeln, hat man einfach da mal gemerkt, okay, es geht nicht immer nur so oder es kann nicht immer gut gehen?
Laut deren Aussage war es so, dass sie eigentlich drauf spekuliert hatten, am Ziel, sag ich mal, auf den letzten 1-2 Kilometern eher zu sprinten und dann im Sprint ein paar Sekunden gegen Vingegaard gut zu fahren. Aber Pogacar hat dann während der Etappe gesagt, er fühlt sich so gut und ja, sie haben es dann improvisiert innerhalb der Etappe.
Auch schön, wenn man so, wenn man mit den Fahrern so improvisieren kann, wenn man so die Schachfiguren darstellen kann, dass sich so viel, dass sich so diese ganzen Möglichkeiten bieten. Ja, und für Vingegaard hat das ja bedeutet, also er ist ja an 2 reingekommen, hat ordentlich auf Evenepoel rausgefahren. Hat er ihn am letzten Berg dann einfach abgehängt oder wie war, muss ich mir das vorstellen an der Stelle?
Ja, die waren kurz zusammen dann wieder, ist Vingegaard ja, weitergefahren. Evenepoel wie immer sein Tempo gewohnt gefahren. Fand ich jetzt gar nicht mal so viel. Waren am Ende gut 30 Sekunden, die er rausholt. Mhm. Vingegaard gegenüber Evenepoel, die beiden tauschen die Plätze. Von 2 auf 3 springt Vingegaard an dem Tag. Aber auch das war jetzt noch, sag ich mal, keine Vorentscheidung in dem Sinne, sondern eher so war es, fand ich nach dem Tag, dass das Momentum, was vorher ein bisschen wieder in Richtung Wismar, Vingegaard ging, wieder in Richtung UAE, Pogacar gibt es.
Was ja auch immer ein Psychologe, das Momentum ist ja auch das, die Psychologie, die dahinter steckt, ne? Also das ist einfach dieser Rückschlag oder das, nicht Rückschlag im Sinne von, ne? Also du weißt, wie ich das meine, dieses Zurückschlagen oder dieses wieder, ja.
Ja, umso erstaunlicher war es dann, was Wismar am nächsten Tag versucht hat.
Genau, das war die Etappe Nummer 15, also vielleicht noch kurz Gesamtstand, ne? Pogacar vor Vingegaard und Evenepoel, die beiden haben getauscht, sonst alles beim Alten. Ja, ich bin sehr gespannt, weil über die Etappe habe ich nur viel gelesen, klingt blöd, aber habe ich alles Mögliche gelesen und das betraf vor allen Dingen von Zahlen, aber wie es dazu gekommen ist, habe ich dann noch nicht so richtig verstanden. Auf dem Papier ist es einfach so, dass Pogacar die Etappe gewonnen hat. Die Abstände sind so, dass er eine Minute auf Vingegaard rausgeholt hat. 3 Minuten auf Evenepoel, wo ich mir schon denke, wow, 3 Minuten. Das ist schon ein dickes Brett. Danach Landa auch noch mal 1 Minute fast. Also die sind da einzeln reingekommen und der 7. hat schon 5 Minuten Abstand. Also da saß Pogacar Moped dann am Ende oder wie haben die 2 das gemacht?
Nee, also erstmal dazu
zu sagen. Oder was ist vorher passiert?
Weil, mit gut über 5000 Höhenmetern, also rein von den Höhenmetern, war es die Königsetappe der Tour. Mhm. Weil es auch gleich am Anfang den Peresot hochging, also da haben sich viele auf der Rolle vorher auch warm gefahren. Und ja, Wismar hat an dem Tag versucht, also die Strategie von denen war klar, die haben versucht oder sich gesagt, wir fahren die Etappe so hart, wie es möglich ist, aus, weil wir vermuten, dass Pogacar eher nach einem harten Tag vielleicht angreifbar ist und da vielleicht Schwächen hat. So haben sie es dann auch gemacht. Also die Ausreißergruppe kam nie dann auch so, sagen wir mal, wirklich weit weg. Waren die üblichen Verdächtigen wieder dabei, auch ein Carapaz an dem Tag, Laurens de Plus unter anderem. Und ja, am vorletzten Anstieg war die Favoritengruppe auch nur noch um die 10 Fahrer groß. Also was schon erstaunlich war, weil von da war es ja dann noch ziemlich weit weg bis zum Plateau de Baye, dem letzten Anstieg. Und da hat halt unten rein im Prinzip, also man muss sich vorstellen, der Anstieg ist 16 Kilometer lang, die letzten 13, 14 ist Vingegaard einfach rausgegangen und hat eine Art Bergzeitfahren angefangen mit Pogacar am Hinterrad. Das ging dann ein paar Kilometer so, bis dann Pogacar sich gelöst hat und ja, einfach weggefahren ist. Vingegaard konnte nicht mehr mitgehen. Sie haben auch an dem Tag den Rekord am Plateau de Baye von Marco Pantani pulverisiert, muss man sagen.
Beide, ne?
Ja.
Genau. Das finde ich, also muss man bei dieser ganzen, das finde ich ist so ein bisschen, ja, hat nicht sogar, weißt du nicht, ob Evenepoel ihn auch noch geschlagen hat sogar?
Ja, genau.
Mhm. Der auch. Also hätte ich jetzt also, vor der Zeit ja nur vermutet, also das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber.
Es gibt eine interessante Grafik, über so, also es gibt ja verschiedene, mit verschiedenen Formeln werden auch verschiedene Watt pro Kilogramm Leistung für Anstiege berechnet. Es gibt eine schöne Grafik in den sozialen Medien, wo das so dargestellt ist, wie soll ich sagen, der Zeitstrahl eines Anstiegs über Minuten und die Leistung in Watt pro Kilogramm mit so Punkten, hast du vielleicht auch gesehen.
Nee, leider nicht. Ich habe nur einen Wert von Pogacar gefunden. Also, dass er quasi, ich sag mal, 40 Minuten mit rund 454 Watt gefahren sein soll. Und das?
Ja, genau. Ne? Also es sind keine 45 Minuten gewesen. Ich glaube, um die 38, 39 Minuten mit um die 6,9, 6,8 ja, genau. Watt pro Kilogramm. Und in dieser Grafik ist es sehr schön zu sehen, dass da diese beiden, auch im Prinzip auch diese drei Leistungen, sag ich mal, Evenepoel auch noch, herausragen einfach, was die,
die Fähigkeit,
besten, die Tag gelegt haben. Genau, die besten Bergleistungen der letzten Jahre, sage ich mal, waren. Also, wie gesagt, auch Vingegaard hat hinterher gesagt, was war nach der Etappe, dass es seine beste Bergleistung irgendwie gewesen ist, die er mal gefahren ist. Aber sein Konkurrent einfach so ausnahmslos gut ist. Er hat am Ende diese Zeit, sage ich mal, diese 1:08, die es dann zum Schluss war, hat er einiges davon auf den letzten 2 Kilometern verloren. Vor allem, wenn man sich das nochmal anguckt, klar, oben raus war jetzt dieser Anstieg zum Plateau de Baye nicht mehr mega steil, sondern flachte ein bisschen aus mit 4,5-5%. Aber selbst nach so einem Effort ist da Pogacar mit dem großen Kettenblatt gefahren. Was schon darauf hindeutet, dass er da auf den letzten 2 Kilometern extrem viel Zeit noch rausgeholt hat.
Ich bin ja jetzt kein Analyst von solchen Daten und solchen, aber ich stelle mir einfach vor, 40 Minuten so an der Schwelle kurz da drüber Vollgas zu fahren, das ist halt auch da weiß man ja auch, was da für Schwellenwerte im Spiel sein müssen. Ne? Also das ist ja fehlen mir die Worte einfach dafür, wenn ich sehe, dass die Runden, was jetzt, machen wir es mal nicht komplizierter als nötig, wenn ich weiß, der ist einfach 40 Minuten mit 450 Watt gefahren.
Also. Ja, klar. Also, das ist außergewöhnlich, aber wie soll ich sagen, der Sport hat sich ja auch in dem Sinne weiterentwickelt. Zum einen, also es ist dann wahrscheinlich einfach so, dass da riesige Talente zusammenkommen in eine Zeit, wo sich gerade extrem viel tut in Sachen Material, Räder, Ernährung, Trainingswissenschaft. Also kann man natürlich nicht vergleichen, jetzt sage ich mal, die Fahrt von heute mit der von Pantani 1998, weil auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, wenn du die von Pantani 98 vergleichst und die mit der Zeit von Merckx beispielsweise, sind das ja auch Welten aus anderen Gründen natürlich, weil damals in den 90ern noch andere Dinge reingespielt haben.
Auch ob die bei Merckx auch reingespielt haben, ich finde, wo habe ich das denn gelesen? Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Dass sozusagen dieser, was ich interessant daran finde, der technische Fortschritt ist ja jetzt bei allen drei gleich. Also die fahren ja jetzt alle drei auf gleich guten Rädern, sagen wir mal. Also das kann ja jetzt, ne?
Nicht unbedingt, wobei man natürlich
sagen muss, dass... Ich glaube, wenn du die drei, wenn du vorher ausgelost hättest, wer auf welchem Rad fährt, und es wäre genau eingestellt gewesen, ne? Dann wäre das Ergebnis definitiv das gleiche gewesen und die Unterschiede wären vielleicht im unteren einstelligen Prozentbereich gewesen. Ich glaube nicht, dass du Pogacar, im Gegenteil, ich würde behaupten, dass wenn du die drei Räder, das Colnago, das Cervelo und das Specialized hinstellst und du würdest Pogacar sagen, pass mal auf, du darfst dir davon eins aussuchen, was sich da hochfährt, dann hätte er vielleicht sogar eins der anderen genommen.
Das wollte ich gerade sagen, also ja. Ist ja umso erstaunlicher, dass der beste Radfahrer der Welt, sag ich mal, im wichtigsten Radrennen der Welt, auf einem Rennrad fährt, was die Grenzen des Reglements in keinster Weise irgendwie ausreizt. Also aerodynamisch gesehen ist das V4RS von Pogacar im hinteren Bereich des Pelotons einzuordnen.
Mhm. Ja, eben. Ne? Also, boah. Aber ne, sie sind, also das Material ist jetzt im Vergleich zu dem von Pantani, sind sie alle gleich und das sind einfach, die drei sind so herausragend. Wenn es jetzt wäre, dass Platz 1, 2 und 3 vom gleichen Team wäre, dann würde ich mir noch mehr Sorgen machen, dass es in eine Richtung geht, wie soll man sagen, dass da andere Sachen reinspielen. Aber auch da muss man ja sagen, die drei Teams, diese Waffengleichheit herstellen. Entweder sie, sagen wir, wie es ist, entweder die stoffen alle das Gleiche, ja, dann haben zumindest drei Teams einen super Stoff. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also komisch. Ich kann es nicht erklären, aber es,
was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, dass was nicht zu unterschätzen ist, wie soll ich sagen, sich die Strecken geändert haben. Also heute natürlich Etappen viel kürzer sind in der Regel, was vielleicht auf den ersten Blick, jetzt sage ich mal, bei so einer Bergetappe gar nicht den Unterschied macht, sondern einfach auf die Gesamtstrecke gesehen, wenn ich, wie soll ich sagen, einige Kilometer weniger nach 2 Wochen, sage ich mal, in den Beinen habe, macht es auch einen Unterschied auf die Einzelleistung auf der einzelnen Etappe, würde ich sagen, und das gar nicht mal so wenig.
Ja, also wenn man es, ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich sage, ich blende den anderen Scheiß aus. Ich sage einfach, wir haben einfach drei herausragende Fahrer an dem Tag da offensichtlich gesehen. Oder du hast sie gesehen, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Aber würdest du sagen, wenn ich eine Etappe nachhole, dann sind es die letzten 40 Minuten von der Etappe?
Ja, es war gar nicht mal so actiongeladen, sondern es war halt einfach von, also Vingegaard hat da sein Bergzeitfahren angefangen und konnte dann mit Pogacar nicht mehr mitfahren. Und von dem Punkt an war es eigentlich klar, wie die Sache ausgehen würde. Ja, ich sage mal, die Reporter konnten ihren Rennbericht im Prinzip schon 4 Kilometer vor dem Ziel fertig schreiben.
Endergebnis bedeutete dann, dass es in der im Gesamtklassement eigentlich gar nicht so viel, also eigentlich hat sich nichts geändert unter den Top Ten, außer dass, wen haben wir denn hier? Ach so, ja, Santiago Buitrago von Bahrain Victorious ist 2 Plätze nach oben auf Platz 10. Nun gut, Mikel Landa und Carlos Rodriguez haben ihre Plätze getauscht. Ich finde es bemerkenswert, dass immer noch Mikel Landa irgendwie immer noch da in diesem so mittlere Top Ten irgendwie immer rumgehockt. Ich weiß nicht, der ist irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Kommt nicht weiter nach vorne, kommt nicht weiter nach hinten, aber spielt immer irgendwie seinen Stiefel da runter und macht das nicht schlecht und ist ja auch in einem Alter wie Roglic. Ja, und hat ja auch, ich guck gerade mal, hat schon 18 Jahre Profi-Erfahrung auf dem Bierdeckel. Also
ja, man muss sagen, generell, das Team Sudal Quickstep, wir haben sie vorher viel kritisiert dafür, dass sie Remco Evenepoel keine konkurrenzfähige Mannschaft im Gegensatz zu Vingegaard und Pogacar zur Seite stellen können. Ja. Letztlich muss man dann jetzt doch in der dritten Tourwoche fairerweise sagen, sie sind nach UAE, finde ich die schon fast besser als Wismar noch in Schuss.
Boah, wobei man auch sagen muss, Wismar hat ja auch, ne, stell dir jetzt mal noch vor, in Schuss, wenn sie einen Kuss dabei hätten, um das.
Na sicher das, aber wie soll man sagen, sie schlagen sich besser als erwartet. Also sie können Remco Evenepoel da sehr, sehr gut unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Also besser als erwartet. Das ja, stand bei mir auf dem Grundschulzeugnis, so kann man es auch so da Quickstep sagen. Etappe Nummer 17 war gestern. Hätte man uns vorher gefragt.
16.
16? Ja, 16, sorry.
Das war dann die Etappe nach dem Ruhetag am Montag.
Genau. Und das war dann für die Gesamtklassementfahrer dann auch der, ich sag mal, der verlängerte Ruhetag, weil da war wirklich nicht viel los. Sprintankunft, denke ich, ich habe es auch nur überflogen. Bauhaus arbeitet sich immer weiter nach vorne. Diesmal Platz 2, Alexander Christoph 3 und Jasper Philipsen. Der Sprinter von Alpecin, die Koenigs, ist derjenige, den es da zu schlagen gibt. Er hat aber immer noch nicht das grüne Trikot. Ne? Das hat Jemal immer noch.
Nee, muss man sagen, aber an dem Tag ist es da bedingt durch einen Sturz von Binyam Girmay nochmal spannend geworden in der Wertung. Also der ist in einem Kreisverkehr anderthalb Kilometer vom Ziel weggerutscht und dadurch natürlich leer ausgegangen an dem Tag, was die Punkte fürs grüne Trikot angeht. Durch den Sieg ist dann Jasper Philipsen auf 32 rangekommen, um es vorwegzugreifen. Auf der Etappe von heute, auf der 17., gab es an dem Zwischensprint das direkte Duell und da hat Girmay den Vorsprung wieder um einen Punkt ausgebaut. Letzten Endes ja, geht es jetzt über die Zwischensprints. Also ich glaube nicht, dass diese Etappe 18 noch was, also die von morgen, was ist, wo Jasper Philipsen irgendwie eine Rolle spielen kann. Und Machen wir uns nichts vor. In den Zwischensprints, rein auf dem Papier ist Gemay derjenige von den beiden, der besser über die Berge kommt. Also wenn sonst Sprint auch mal hinter dem Berg ist auf einer Etappe, ist er eher derjenige, der da hinkommt. Und selbst wenn Jasper Philipsen die Zwischensprints gewinnt, macht er maximal, sage ich mal, 2 oder 3 Punkte immer auf Gemay gut, wenn der nicht einen Zwischensprint völlig verpennt, wo halt maximal dann auch 20 Punkte gut zu machen sind. Also, ja, wie soll ich sagen, auf dem Papier sieht es noch sehr spannend aus, aber in der Realität müsste schon Gemay, sage ich mal, 1 oder 2 Sprints verpassen. Und man hat heute gesehen, dass ihn jetzt der Sturz dann nicht so schlimm getroffen hat, wie vielleicht es auf den ersten Blick aussah.
Aber ich freue mich trotzdem, dass es ein bisschen Spannung, also wenn du jetzt sagst, okay, ist gar keine Spannung mehr, ist das natürlich für mich traurig, der die These aufbringen wollte. Schön, dass es im grünen Trikot wieder mal einen Kampf gibt seit vielen Jahren. Aber nichtsdestotrotz, dass es dazu zwei gibt, die sich das ein bisschen aufteilen, finde ich ganz cool. Und Gemay einfach kommt quasi als Backup oder als zweiter Mann und fährt im grünen Trikot nach Hause. Mutmaßlich wollen wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten oder wie es heißt. Aber oder das Fell des Bären zerlegen, bevor er liegt ist. Ich finde es einfach eine tolle Geschichte von ihm. Ich würde mir wünschen, was man sieht, diese ganzen Netflix-Dokus und Team Jumbo macht ja auch etwas und die ARD macht was von Team Bora und. Ich hoffe, dass er auch mal Geschichte, also dass seine Geschichte vielleicht nächstes Jahr bei der Netflix-Doku drin ist oder so. Das würde mich freuen.
Es gibt auch tatsächlich gerade eine sehr, 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 sehr gute Doku über Binyam Gemay in der Mediathek von Arte. Die ist etwas versteckt. Also wenn man da nach Binyam Gemay sucht, findet man das sofort, aber ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr auf der Startseite in der Arte-Mediathek. Die begleitet ihn von seinem Weg, als er als junger Fahrer in das Nachwuchsleistungszentrum von der UCI aus Eritrea kam. Und dann auch während dieser Corona-Zeit war er beim Team Delco Provence Marseille, das dann pleite gegangen ist, und er saß dann mit ein paar anderen Afrikanern, sag ich mal, fest in Frankreich, in der Provence, irgendwo in einem kleinen Häuschen, was das Team gemietet hatte, und konnte auch gar nicht wieder nach Eritrea zum Beispiel zurückreisen, weil komplett die Grenzen geschlossen waren, und kam dann über Umwege, sag ich mal, auch natürlich mit dem nötigen Glück ein bisschen zu Entermarché, und da, ja, der Rest der Geschichte ist bekannt.
Ja. Ah, schön, werde ich mir mal auf die Liste der To-Watch-Liste, werde ich es mir mal draufsetzen.
Um zu der Etappe zurückzukommen, ist ein bisschen schade. Also die deutschen Sprinter sehr gut bei dieser Tour. Pascal Ackermann war, glaube ich, 3 oder 4 Mal war er Dritter. Phil Bauers an dem Tag sehr stark, war auf einer Etappe zuvor auf der 6. auch schon Vierter. Ist jetzt zu der Etappe heute vom Mittwoch nicht mehr angetreten. Einfach aus dem Grund, weil es ja für die Sprinter, wenn du jetzt nicht noch ums grüne Trikot kennst, oder morgen, sage ich mal, auf dieser Etappe dir Mini-Chancen noch ausrechnest, ist sinnlos, jetzt noch in der Tour de France zu bleiben.
Weil weißt du, ob keine Ziele mehr gibt. Fährt der Olympia? Weißt du das?
Für Baus?
Ne? Ja. Weißt du, wer da nominiert ist? Also ich weiß, Mieke Kröger natürlich.
Schachmann und Pollitt.
Schachmann und Pollitt, okay. Pollitt geht dann jetzt noch aus, ne? Irgendwie. Okay, Schachmann und Pollitt. Also Mieke Kröger, die von uns hoch verehrte, und bevor sie da, möchte ich gerne da niederknien, ist natürlich dabei. Das weiß ich, aber sonst der Rest war mir egal. Wenn Mieke fährt, ist mir der Rest egal.
Aber apropos Olympia, muss man sagen, ja, also das der Top-Favorit steht für mich jetzt immer mehr fest, dass es Mathieu van der Poel ist, weil der eine, ich will schon fast sagen, perfekte Vorbereitung jetzt hatte bei der Tour de France. Da hat seine persönlichen Trainingsetappen sich rausgepickt, auf denen er mal Vollbelastung gefahren ist, und ansonsten ja, für ihn vielleicht gutes Grundlagentraining betrieben.
Blöde Frage, das Männerrennen, weißt du, wann das ist?
Am 3. oder am 4. August.
Und Profil, auch ein Van der Poel-Profil, also da... Jo. Ja, dann gebe ich dir uneingeschränkt recht. Also das wäre es, er dann mal, also das ist ein besseres Training, dann auch noch mit dem. Aber er fährt nur das Straßenrennen oder fährt er auch? Nee, er fährt nicht MTB, ne? Hat er doch irgendwann mal gesagt,
ich
dass er nicht.
Ich glaube, Mountainbike fährt er nicht, hat er bewusst, glaube ich, abgesagt, und Zeitfahren ja sowieso nicht.
Ja. Ja, das war mir klar. Da schicken sie Evenepoel.
Quatsch. Die Belgier, Quatsch. Die
Niederlande. Ja, die komplett durcheinander. Weißt du, wer dann fährt für die Niederlande?
Im Zeitfahren?
Ja. Ach komm, das ist jetzt, also das ist wirklich so abseits, das brauchen wir jetzt auch nicht wissen.
Nö, ist ein Glück. Es ist, meine ich, auch schon bekannt. Dan Hul fährt.
Ach, nie gehört. Seien wir ehrlich. Aber hey, ich wünsche mir alles gut.
Pull und Wout van Aert fahren im Zeitfahren für die Belgier.
Ah. Ja, aber ich wünsche dem Herrn aus den Niederlanden trotzdem alles Gute für den Tag. Soll ein schönes Rennen fahren. Wo waren wir jetzt gestern? Die Sprintankunft. Ja, Philipsen, Bauhaus, Christoph, Sam Bennett, Wout van Aert. Das sind so Namen, die man davon auch erwartet. Sturz von Gemay. Sonst noch etwas? Also an der Gesamtwertung hat sich da nichts geändert.
Ansonsten war es einfach, ja, sehr, sehr langweilig. Also einige hatten auf Wind gehofft, aber der war nicht stark genug. Und es ist mittlerweile so, ja, ich finde es schade, dass gar keine Ausreißerversuche mehr gibt im Prinzip auf solchen Etappen, weil die sich so wenig Chancen ausrechnen. Und da bin ich halt immer bei Jens Vogt auch. So ein Team, keine Ahnung, also Total Energies hat es dann mal ein Fahrer probiert, aber gerade aus diesen Teams sage ich mir dann halt, ich kann Etappe 17, ist zu schwer, kann ich nicht gewinnen. Etappe 18, 19, 20 sind mir auch zu schwer, kann ich auch nicht gewinnen, als so Fahrer fürs vielleicht maximal Mittelgebirge. Was mache ich dann? Setze ich dann im Feld rum und habe gar keine Chance oder nutze ich meine 0,1% Chance vielleicht auf der Etappe?
Weiß ich aber auch nicht, wie man da rauskommen soll aus dem Problem.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben es schon mal, glaube ich, in der letzten Folge beleuchtet, dass es für, sagen wir mal, einige Teams, die jetzt mit einer Wildcard dabei sind, wie zum Beispiel Israel, die als bestes Pro-Team eingeladen wurden, die haben, jetzt sage ich mal, mit Derek Jean einen Fahrer, der ist in der Gesamtwertung noch recht gut platziert, haben mit Pascal Ackermann einen Sprinter, klar, eine Mannschaft wie Lotto Destiny, die haben mit Arnaud Delis auch einen Sprinter. Ja gut, wen haben wir da noch? Total, die machen es halt tatsächlich, die sind aber auch die einzigen, die auf so einer Etappe jemanden in die Gruppe schicken. Und Uno X hat es auch, sagen wir mal, oft probiert, aber die haben halt auch auf der Etappe gestern auf Alexander Christoph gebaut, der am Ende tatsächlich dann noch Dritter wurde.
Ja, aber was wollen sie mir machen? Also sie haben halt nicht die Fahrer in der Breite, die dann...
Ja, sie haben schon Jonas Abrahamsen, aber
ja, der
ist der auch irgendwann müde.
Ja, der ist auch... ja, zu Recht, finde ich, zu Recht. Der immerhin lange Zeit oder lang genug im Bergtrikot ja rumgefahren ist, oder? Wenn ich das richtig entsinne.
Hat er auch das Punktetrikot für eine Zeit lang.
Punktetrikot, meine ich ja.
Was? Und das
Bergtrikot. Ja, beide, stimmt. Ist schon so lange her. Ich muss sagen, in diesem Urlaub, also ich bin jetzt Mittwoch, heute ist Mittwoch, hat mir eben gesagt, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin jetzt seit Freitag unterwegs und es kommt mir vor, als wäre ich schon 2 Wochen unterwegs. Jegliches Zeitgefühl. Ist das gut eigentlich? Ja, ne? Das ist gut, das wenn man gut. Urlaub.
Ja.
Guter Urlauber bin ich. So, aber auf die Etappe heute bin ich gespannt, wie das gelaufen ist, weil das war, vom Profil her fanden wir das, glaube ich, komisch, weil es ging eigentlich die ganze Zeit bergauf, dann mal mehr oder weniger bergauf, mal eine kleine Abfahrt zwischendurch und ich fand das Lustige oder Schöne zugleich, ich habe von Rafa ein Newsletter bekommen, ja, also die reagieren immer sehr schnell, wenn irgendwas passiert, aber in dem Newsletter, der war natürlich vorbereitet bis zum geht nicht mehr, stand drin, der Betreff der E-Mail lautet: Tour-Spoiler. Nicht öffnen, wenn du das heutige Ergebnis nicht erfahren möchtest. Finde ich cool. Das ist genau das Richtige für mich. Ich meine, natürlich denke ich mir dann, dass irgendein Education First-Fahrer irgendwas gemacht hat oder passiert ist. Aber es so vorzuwarnen, finde ich cool. Also es hat mir Freude gemacht. Und ja, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass Richard Carapaz Education First einen Sieg eingefahren hat. Und das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, ich habe ihn unter den Fahrern gehabt, wo ich gesagt habe, den drücke ich die Daumen und schön, dass das dann auch geklappt hat.
Ja, wie wir schon gesagt haben, ist die Etappe ein bisschen atypisches Profil, den ganzen Tag leicht bergauf, die man eigentlich sonst eher andersrum fährt, die Etappe, also aus den Alpen raus. Jetzt ist man mal in die Richtung Gap, sage ich mal grob gesagt, in Dunstkreise des Mont Ventoux reingefahren. Dementsprechend geht's da halt die ganze Zeit leicht bergauf. Im Finale dann immer schwerer. Die Etappe hatte insgesamt um die 3000 Höhenmeter, muss man sich mal vorstellen, und wird mit einem 43er Schnitt gefahren.
Ja.
Das sagt schon viel darüber aus, wie die Etappe gefahren wurde. Ich
aber es waren ja auch nie richtig schwere Höhenmeter. Ne? Also das,
nö,
ich vermute das ja die ersten,
immer so.
Die ersten, wie viel Kilometer, sagen wir mal, die ersten, oh, ich kenne die Augen sind so schlecht und hier ist so dunkel, die ersten 80, 90 Kilometer, das war ja immer nur so ganz leicht bergauf von, ja, ich sag mal, 100 Höhen, die ersten 700 Höhenmeter ist man ja quasi auf 90 Kilometer gefahren, das merkt man ja kaum, sondern, also man sieht es kaum und merkt es ja nur über die Streckendauer dann, ne, irgendwie, also.
Ja. Ne, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das zieht sich so ein bisschen durch diese Tour. Nach einer Bummel-Etappe wird immer das extreme Gegenteil gefahren. So war es auch an diesem Tag. Auch da gab es wieder Wind auf dem ersten Teil, Windkantenversuche. Hat sich aber letzten Endes nichts getan, hat aber dazu geführt, dass es danach auch gar nie mehr langsam wurde. Ich habe es nicht genau, habe kein Interview bislang gelesen von jemandem von Visma Lease Bike, was deren Strategie war, weil die haben partout versucht, ein oder zwei Fahrer in die Gruppe vorne zu bekommen. Das hat nie so richtig geklappt. Irgendwann sind vier Mann weggefahren. Da hatten sie dann Thijs Benoot dabei. Und ja, da hat sich irgendwann über 30 Fahrer waren es abgesetzt und die waren immer so auf eine Minute hinter der Spitzengruppe und das Feld hat dann halt irgendwann nach dem
Zwischen. Wir haben leider das, was ich befürchtet habe, was passieren wird.
Ein
paar Aussetzer. Thomas, hallo, bist du noch da?
Ja.
Wir haben gerade ein paar Aussetzer zwischendurch. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie noch zu Ende zu bringen. Du kannst mich gut verstehen, ne?
Ja,
okay.
Also, ich höre dich wunderbar.
Okay, also Visma hat es nicht geschafft, ihre Ausreißer zu platzieren, so wie geplant. Das habe ich noch so mitbekommen.
Ja, genau. Aber dann war dahinter eine große Verfolgergruppe. Die waren eine Minute ungefähr bis zu diesen zwei richtig sperren Bergen dahinter.
Mhm. Die so ungefähr bei, ich sag mal.
Waren dann ganz viele.
Ich glaube, jetzt verlässt uns das Internet gerade sehr. Ich guck mal gerade, ob ich die Verbindung vielleicht einmal resette. Ich weiß nicht, ob der Thomas mich hört. Machen wir das mal. Und ich rufe ihn mal neu an. Gucken, ob das dann einfach weiter aufnimmt. Haben wir noch nicht gehabt. Die Aufnahme läuft mal weiter. Sollte es beim Thomas klingeln? Hallo?
Jetzt höre ich dich wieder, aber etwas abgehakt.
Okay, wir gucken mal, ob wir es so zu Ende bringen können. Ich habe die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen. Die Hörer sollen ja auch mal, Hörerinnen und Hörer sollen ja auch mal mitbekommen, mit was für technischen Dingen wir hier kämpfen. Ja, die Etappe. Wir waren dann zwei richtig schwere Berge, da haben wir aufgehört, die dann am Ende noch kamen.
Ja, genau, zwei richtig schwere Berge, wo dann diese Verfolgergruppe fuhr mit ganz vielen, sage ich mal, unterschiedlichen Ambitionen. Also welche, die wollten da wirklich auf Etappe fahren und welche, die waren dann auch nur dabei, um als Relaisstation noch zu dienen. Mhm. So war es dann auch unter anderem bei dem Team Visma, diese Bike, die Wout van Aert dabei hatten, Christoph Laporte in dieser Verfolgergruppe auch drin, was dann später noch nützlich werden sollte tatsächlich. Und aus dieser Verfolgergruppe heraus ist dann in diesem Col du Noyer, war auch der schwerste Berg des Tages, der war oben raus richtig, richtig steil, aus der Verfolgergruppe heraus Yates mit Carapaz nach vorne gefahren und ja, Carapaz hat dann Yates abgehängt an dem Berg, somit war der Etappensieg prinzipiell da schon entschieden, weil Carapaz dann der stärkste Fahrer war. Was dann überraschend war, das Hauptfeld hatte schon so um die 8 Minuten Rückstand. Die haben mehr oder weniger auch die Hälfte des Anstiegs gebummelt und plötzlich dann so einen Kilometer vor dem Gipfel attackiert plötzlich Pogacar und hängt Vingegaard und Evenepoel um ein paar Sekunden ab, beziehungsweise Evenepoel hat sogar Vingegaard dann leicht abgehängt an dem Berg. Aber auf der Kuppe, das war taktisch sehr gut gemacht vom Team Visma Lease Bike, ist dann Vingegaard zu Laporte aufgefahren und der hat dann Vingegaard zurückgebracht zu Evenepoel zuerst und die haben dann auch Pogacar wieder eingesammelt in der Abfahrt. Und
eigentlich verwunderlich, ne? Weil ich halte für die von den dreien, wenn ich jetzt so eine Reihenfolge der Abfahrer machen würde, Pogacar vor Vingegaard und dann mit etwas Abstand Evenepoel, dass dann aber Vingegaard, wurden die so von Laporte eskortiert, dass der sie sicher dahin gebracht hat? Oder hatten
ja, der ist im Prinzip um sein Leben gefahren.
Laporte.
Sagen. Ja.
Okay.
Um also seinen
Vertrag. Gehen wir mal, sagen wir mal, um seinen Vertrag gefahren.
Ja, und die anderen beiden haben mir auch noch geholfen. Von daher, und Pogacar dann auch natürlich nicht mit einem Polster, jetzt sage ich mal, von um die 3 Minuten, okay, geht er da nicht das letzte Risiko. Er hat hinterher gesagt, er weiß auch nicht, warum er jetzt heute wieder angegriffen hat.
Deswegen ist eine ehrliche Antwort.
Ja, es war, weiß ich nicht. Aber klar, wenn ich dann, im Englischen heißt es immer so schön, nail in the coffin, also Nagel in den Sarg noch weiter einhauen kann, und Vingegaard da schwächelt, warum soll ich dann nicht es probieren? Das ist ein gutes Recht. Hat am Ende zu nichts geführt, im Gegenteil, so ein bisschen, im Schlussanstieg hat dann Evenepoel den Spieß umgedreht, angegriffen und der hatte halt noch Jan Hirt vorne in der Gruppe, ist zu dem aufgefahren und hat am Ende dann auf Pogacar 10 Sekunden immerhin rausgeholt.
Ja, wenn es jetzt die Woche 1 wäre, würde ich sagen, Kleinvieh macht auch Mist und wer weiß, wofür das am Ende noch gut ist. In der letzten Woche mit 3 Minuten Rückstand, sage ich, naja, ein bisschen Kosmetikkorrektur vielleicht. Und man muss ja auch sagen, für Evenepoel, der hat doch dann jetzt, das habe ich doch im Ergebnis richtig gesehen, zumindest noch irgendwie ein paar Sekunden, 12 Sekunden auf Vingegaard rausgeholt, ne?
Also nicht, genau, Vingegaard hat auch im Sprint nochmal 2 Sekunden gegen Pogacar verloren.
Ja.
Also ich finde so.
Ja, Entschuldigung, mach du.
So der Eindruck von der Etappe war halt, dass Vingegaard eher auf dem Abwärtstrend ist,
ja.
Was wir auch schon ein bisschen befürchtet haben, dass ihm jetzt einfach vielleicht die Grundlage von den Rennen und auch die Trainingskilometer sich bemerkbar machen in der dritten Woche, dass ihm das eher fehlt. Pogacar scheint seine Form zu halten, also auch trotz des Giros. Und Evenepoel ist, sage ich mal, wenn ich jetzt die drei im Formtrend werten müsste, derjenige, der gerade ganz oben steht, der wird irgendwie, ja, immer besser, muss man sagen.
Wir hatten, um jetzt direkt den Ausblick zu machen, ne, also bei den, es hat sich unter den Top 10 eigentlich nichts getan. Nee, nicht nur eigentlich nichts getan, es hat sich nichts getan. Simon Yates ist einen Platz hoch auf Platz 13. Da vorher gab es halt keine Änderungen, höchstens in den Abständen. Wir hatten irgendwann mal gemutmaßt vor längerer Zeit, wer weiß, wie es in der letzten Woche aussieht. Vielleicht kommt Vingegaard einfach später in Form, hat seinen Peak später und Pogacar baut ab. Ne, das ist dieses typische, okay, letzte Woche mit dem Giro in den Beinen geht die Form einfach runter, er versucht noch dran zu bleiben, wird wenig Akzente setzen, wird einfach müde. Vingegaard ist relativ ausgeruht, ungewollt, aber weil er einfach nicht so viel trainieren konnte, wird vielleicht Form ansteigend am Ende sein. Evenepoel haben wir ja so ein bisschen rausgenommen aus diesen Gedanken, weil bei ihm wusste man überhaupt nicht, wie er überhaupt auf diese 3 Wochen so, wie er darauf klarkommt und alles. Das war jetzt so ein bisschen in die falsche Richtung gedacht, müssen wir sagen, oder muss ich sagen zumindest. Das war bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ist es jetzt so, dass wir betrachten jetzt mal heute Mittwoch, ne, Donnerstag, ich guck mal morgen in die Etappe, was uns dann noch erwartet, um das auch in der Vorausschau zu machen, Gap nach Barcelonette. Das wird eine Etappe potenziell Ausreißer. Ich glaube, dass die, ich kann mir, also mittlerweile nach dem, was du mir jetzt von heute berichtet hast, kann ich mir alles vorstellen. Aber ich würde behaupten, dass 19 und 20 so schwer sind, dass sich morgen die Gesamtklassementfahrer noch ein bisschen zurückhalten werden. Außer ein Evenepoel kriegt einen kompletten Rappel, weil ihm langweilig ist und er auf einmal die Superbeine bekommen hat oder weiterbekommt und möchte noch aufs Podium Platz 2. Morgen wird nicht viel passieren. Platz 9, Etappe 19, 20 sind diese superschweren, recht kurzen, aber sehr höhenmeterlastigen Etappen, wo es keinen Moment zum Ausruhen gibt. Etappe Nummer 21, dann das Zeitfahren. Wenn du jetzt, also angenommen, wir wären jetzt Mitte Woche 2. Also wir hätten noch relativ viel vor uns. Würdest du sagen, dass die Chancen für Evenepoel eigentlich immer mehr steigen? Weil Pogacar wird müde. Die Frage ist nur, ob er bis Sonntag so müde ist, dass man ihm noch irgendwas entreißen kann. Ich Spoiler, ich glaube nicht. Aber siehst du es eine realistische Chance oder eine gute Chance, dass Evenepoel noch Vingegaard schlagen wird? Weil ich, so wie du es beschreibst und was ich gelesen habe und was ich so vom Eindruck her, kann ich mir das schon gut noch vorstellen.
Ich denke auch, ja. Also ich vermute einfach, spekuliere jetzt einfach mal, dass Vingegaard in diesen letzten beiden schweren Bergetappen einen Einbruch irgendwo hat. Weil, wie gesagt, der Eindruck jetzt von der heutigen Etappe auch wieder, wie er sich aus den letzten Tagen auch so ein bisschen bestätigt hat, ist, dass Vingegaard eher in der Form abnimmt und ich denke einfach, ihm fehlt diese Zeit, um die Grundlagenkilometer zu sammeln, was sich jetzt dann in der dritten Woche bemerkbar macht. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass Platz 2 und 3 noch tauschen, ob, sagen wir mal, Vingegaard, wenn der jetzt einen Einbruch hat, der so schwerwiegend sein wird, dass er da auch noch weitere Plätze verliert, weiß ich nicht. Aber ich sage mal, wenn jetzt dann Almeida plötzlich noch auf die 3 rückt, dann wäre ich gar nicht so falsch gewesen mit dem Podium, was ich
gesagt habe. Ja. Das war auch mein Gedanke schon, aber das wäre natürlich, also das wäre kein Einbruch. Ja doch, das wäre ein Einbruch, Einbruch Deluxe, ne? Also das sind noch 9 Minuten, 10 Minuten fast, ne? Also nicht ganz 10 Minuten, aber nah dran. Aber jetzt auch nicht im Bereich des Unmöglichen. Und ich will jetzt gar nicht spekulieren, aber Adam Yates ist ja auch jetzt um deine Mutmaßung, ne? Also Evenepoel sind wir, glaube ich, beide der Meinung, da, wenn jetzt nicht auch da noch irgendwas Herausragendes passiert, hat der das Podium relativ sicher, ob 3 oder 2. Dem muss ja schon viel passieren. Also wenn er jetzt noch ihm muss auch viel passieren, sagen wir so rum, wenn er noch den Platz auf Almeida verliert. Klar, also alles Anzeichen sprechen ja dagegen. Aber wenn jetzt so ein Adam Yates, man muss ja auch mal überlegen, der ist jetzt auch nur ja auf Platz, die zwei vor ihm sind ja auch nur, wie viel heißt das, 1/2 Minute, 2,5 Minuten, wäre jetzt auch etwas, was man durchaus noch rausfahren kann. Naja.
Ja, ich glaube aber, ja, jetzt macht der zweite eher so, oder beziehungsweise es wird gemutmaßt, dass der auch krank ist.
Ah, okay.
Und da hat auch tatsächlich an diesem vorletzten Berg Little Track versucht, mit Ciccone Yates anzugreifen, was dann letzten Endes nicht geklappt hat. Also ich glaube, ja, bei dem geht's eigentlich nicht um die Platzierung mehr, sondern eher das ganze Team, UAE, wird gemutmaßt, dass da natürlich jetzt, weil sie halt einmal Corona im Team hatten, die angeschlagen, da sind jetzt als Visma auf der heutigen Etappe zwischendurch war es auch ja eher dürftig, was die gezeigt haben. Also war oft dann nur Nils Polet irgendwo zu sehen. Letzten Endes sehe ich jetzt gerade keine Anzeichen dafür, dass Pogacar irgendwie einen Einbruch hat oder so. Mhm. Aber auch da weiß ich nicht. Also in den letzten beiden Tour de France-Ausgaben hatte er immer einen schwachen Tag. Kann immer ihn treffen, aber ich vermute, dass er es letzten Endes souverän nach Hause fahren wird und es nur noch darum geht, wer wird jetzt Zweiter, Vingegaard oder Evenepoel.
Dass Evenepoel 5 Minuten, dann müsste schon wirklich Pogacar einen extrem schwachen Tag haben, wenn er die 5 Minuten verlieren würde auf Evenepoel.
Ich das auch mal echt krass finden würde. Also wenn an einem Sonntag, also nehmen wir jetzt mal die Etappe am Freitag, die für mich eigentlich nochmal heraussticht gegenüber der Samstagsetappe, weil es da halt über den Col de la Bonette in 2800 Metern geht. Wenn da halt wirklich tatsächlich mal an einem so einen Tag Vingegaard und Pogacar einbrechen würden, das wäre halt mal krass.
Und da schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust. Also aus Entertainment-Gründen, Juhai Sasa, go for it. Ich bin dabei, ja, ich möchte das sehen. Aber andererseits so dieses Gerechtigkeitsding in mir, wegen eines schwachen Tags eine Tour verlieren, klar, darfst du nicht erlauben als Toursieger, aber beide. Und dann ne, beim Vingegaard auch noch durch den Sturz verursacht, das wäre ja das das Ergebnis des Sturzes und alles.
Man muss aber auch mal sagen,
Evenepoel, man muss ja auch mal, ne, also die 2.8 musste Evenepoel ja auch erstmal rüberfahren.
Genau, aber was ich dazu noch sagen wollte, also wir da reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie Jonas Vingegaard durch diesen Sturz beeinträchtigt war. Remco Evenepoel war auch in diesen Sturz verwickelt und hat sich mehrere Knochen gebrochen und auch hatte auch mehrere Wochen Trainingspause. Also das vergisst man so ein bisschen bei der Einordnung seiner Leistung jetzt, dass er auch sehr beeinträchtigt war in seiner Vorbereitung.
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und offensichtlich zum derzeitigen Zeitpunkt besser wieder in Form, nicht besser wieder in Form gekommen ist. Er ist hinter ihm, aber zumindest ja, sich so hoch trainieren konnte, dass er jetzt eher auf dem aufsteigenden als auf dem absteigenden Ast ist. Absolut.
Ja, und dann haben wir noch.
Warte, ich will auch noch. Und man muss auch sagen, ne, diese Samstags-, die Freitagsetappe, ne, aber was mich so ein bisschen dann wieder daran zweifeln lässt, es ist ja auch so, viele werden vielleicht Freitag denken, ich habe ja auch noch den Samstag. Also ob deswegen am Freitag schon das komplette Feuerwerk abgefeuert wird. Jetzt, Stand der Zeit, hätte ich lieber, dass die Etappen andersrum sind.
Mhm.
Nee, stimmt gar nicht. Doch, gut, dass sie so rum sind, dass die schwierigere vor davor ist. Weil vielleicht, ja, ach, macht alles keinen Sinn. Die Fahrer müssen das Ding fahren, nicht wir. Ich bin, und was, wie siehst du das? Wenn du Stand heute, jetzt, vor diesen zwei Etappen, wer gewinnt das Einzelzeitfahren? Finde ich unfassbar schwer zu einzuschätzen.
Ja, weil es eigentlich kein Zeitfahren ist.
Ja.
Also ich kann mir sogar vorstellen, dass die das komplett mit Straßenrädern fahren, weil es ein Bergzeitfahren ist mit einer Abfahrt.
Hm. Einfach. Wie viel ist es denn von, ich kann es schlecht erkennen, 34, okay, es sind auch noch 6 Kilometer dann hier ins Ziel, ne? Also dafür hinten.
6 flache Kilometer zum Schluss und es geht im Prinzip die Hälfte der Strecke hoch bis Kilometer 17 mit einer Zwischenabfahrt und dann eine lange Abfahrt, 11 Kilometer runter bis an die Côte d'Azur. Und dann unten Promenade des Anglais, also dieses letzte Stück ist dann noch flach.
Ich habe nur überlegt, ob sich das hinten raus vielleicht nochmal lohnt, das Rad zu wechseln. Aber für die 6 Kilometer wird da, glaube ich, auch keiner mehr das Rad wechseln wollen.
Nee, also
das macht keinen Sinn. Bin gespannt. Abfahrt hoffe ich, dass das gut geht. Ich weiß jetzt nichts über diese Abfahrt, also wie technisch die ist, wie schwer das ist. Würde mir wünschen, dass da keiner... Also, dass da keiner das Risiko gehen muss oder dass kein sportlicher Leiter irgendwie einem Evenepoel oben ins Ohr schreit, ey, es sind noch 10 Sekunden auf Pogacar, du kannst ihn holen, gib alles. Und ein Evenepoel dann über das hinausgeht, was er in der Lage ist zu fahren. Also, das würde ich mir nur wünschen. Also, das möchte ich nicht sehen. Oder
ich vermute mal, dass am letzten Tag auch Pogacar dieses Einzelzeitfahren gewinnen wird, weil es da halt nicht mehr auf Zeitqualitäten ankommt, sondern wer ist am wenigsten müde.
Aber hast du dich jetzt nicht gerade innerhalb eines Satzes sehr widersprochen?
Wieso?
Ja, wer ist am wenigsten müde? Also glaubst du, dass er am Samstag am wenigsten müde ist? Am Sonntag?
Weil er einfach die beste Form hat und dementsprechend gegenüber den anderen beiden noch am meisten zuzusetzen hat. Vielleicht so doof das auch klingt. Also für mich ist es auch noch immer ein Rätsel, wie man den Giro, sage ich mal, auch wenn ich da vielleicht nicht über 100% oder an 100% meines Leistungsvermögens gehen muss und dann die Tour hinterher noch auf dem Niveau fahren kann, sogar auf einem besseren Niveau, dann ist das schon, habe ich auch noch keine richtige Erklärung dafür.
2 Fragen, die ich hier noch auf dem Zettel habe, nee, 3, aber die dritte habe ich nicht notiert, deswegen habe ich sie wieder vergessen, nicht Idiot. Die hast du eben schon beantwortet, als es darum ging, welcher belgische Fahrer nächstes Jahr für Team Red Bull die Tour gewinnen wird. Erste Frage, wie sehr glaubst du, steht die Aussage von Pogacar noch fest vor der Tour, ich werde nicht die Vuelta fahren, weil ich habe irgendwo was gelesen die Tage, wo er aus diesen ich werde den Vuelta nicht fahren, ich werde die Vuelta zu 99% nicht fahren, wo man das Gefühl hat, er fängt schon an zurückzurudern. Ist das so eine Meldung, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, die völlig aus einer völlig unseriösen Quelle und die eigentlich eine Spekulation ist aufgrund von einer Aussage, die er gegenüber seinem Busfahrer gemacht hat? Oder siehst du da ein Zurückrudern? Oder hast du etwas von einem Zurückrudern mitgekriegt, wo ich sage, vielleicht passiert es doch noch?
Ja, das Gegenteil. Also ich finde, er hat es eher nochmal mehr verneint, dass er die Vuelta in diesem Jahr nicht fahren wird. Ich glaube, er hat eher das Regenbogentrikot im Visier, weil es, sage mal, die Vuelta kann er noch oft gewinnen, aber die Chancen, dass er in diesem Jahr Weltmeister wird, stehen auf dem Parcours so gut wie lange nicht.
Okay, gut. Frage beantwortet, bin ich zufrieden. Hätte es auch irgendwie komisch gefunden oder doof gefunden, die ganze Saison über zu sagen, nein, ich fahre nur die zwei und dann jetzt nach einer gewonnenen, potenziell gewonnenen Tour, dann zu sagen, na okay, dann fahre ich doch die Vuelta noch. Ich habe doch noch nicht alle. Es wäre auch den Gegnern gegenüber, finde ich, irgendwie so ein ganz harter Schlag ins Gesicht. So nach dem Motto, ihr habt mich doch nicht so gefordert, ich habe jetzt doch noch Zeit für eine Vuelta. Also.
Und ich glaube, bei Vingegaard ist die Vuelta auch raus, habe ich jetzt gelesen, weil der wird, glaube ich, in der Zeit Vater, kann das sein?
Ich habe die Kreissaaltermine der Niederlande durchgeguckt, habe aber nichts gesehen, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also Glückwunsch.
Ne, es gab schon so einen Running Gag in den sozialen Medien, wo jetzt Wismar diese Bike diesen Kontrollraum hat, dass die da eine mobile Geburtsstation zur Vuelta in den Start bringen.
Aber die sind doch geübt da drin. Wout van Aert ist doch letztes Jahr oder vor zwei Jahren Vater geworden und abgehauen, oder?
War das nicht mal? Ja, genau. Also ja. Der hat dann die
Also weißt du, das ist alles auch ein bisschen, also im Nachhinein, sonst kontrollieren sie alles. Da können sie da doch da auch mal ein bisschen hier drauf achten, wann die da, also so eine Schwangerschaft ist ja relativ gut kalkulierbar in der Länge. Also im besten Falle natürlich. Naja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept. Achso, zweite Frage. Wie groß ist eigentlich der Auspuff eines normalen Tourbusses? Also so ein Bus, der da bei der, so ein Teambus. Also Auspuff. Kriegt man da seinen Mund so komplett drauf? Geht das? Ist das vielleicht auch das?
Kann ich nicht genau sagen, wobei es natürlich auch schon drei Teams gibt, die fahren mit Elektrofahrzeugen.
Ah, aber nicht
der Tourdirektor fährt teilweise manche Etappen mit einem Elektroskoda.
Aha. Aber Team Jumbo glaube ich noch nicht und Team UAE auch nicht, ne? Die fahren noch original mit Verbrennermotor, um es so zu sagen.
Nee, genau, EF, Uno X und Team DSM Firmen nicht, die ersten waren, fahren mit Elektrofahrzeugen.
Ah, okay. Ja, wer jetzt Fragezeichen im Kopf hat, was erzählen Sie jetzt und warum ist auf einmal Autos Thema? Es geht im Prinzip um der neue heiße Scheiß im Peloton, Fragezeichen. Kohlenmonoxidmessung. Also man misst ja das Kohlenmonoxid im Atem, um zum Beispiel, ein Arbeitskollege von mir hat es zuletzt gemacht, eine VO2-Max-Messung zu machen, also eine Leistungsmessung. Kann man anhand der Blut, wie heißt es? Nee, nicht Atemparameter, keine Ahnung. Also an dem, was man ausatmet, kann man Leistung messen, wenn man also den Sport treibt, Atem misst. Ihr wisst schon, was ich meine. Die wissen, was ich meine, schlagen die Hände im Kopf zusammen, dass ich nicht die richtigen Worte dafür finde. Die nicht wissen, was ich meine, haben jetzt zum Beispiel eine Idee. Ihr atmet aus in eine Maske und dann kann ein geübter Arzt daran erkennen, wie gut ihr seid. Sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt. Jetzt gibt es aber angeblich das Gerücht, dass das auch andersrum geht, dass man sozusagen das Kohlenmonoxid, was man ausatmet, nicht ausatmet, sondern der Atem, also die Luft, die man einatmet, damit angereichert wird und damit eine Leistungssteigerung provoziert wird. Und das habe ich heute oder gestern gelesen, einen Artikel darüber. Es gibt anonyme Quellen oder so, die behaupten, dass das schon gemacht wird. Die Teams, ich glaube, es war UAE und Wismar, die, wo ich was gelesen habe, die sagen, nein, wir benutzen das nur zur Analyse der Daten des Atems, würde das nicht machen. Und ich hoffe, dass das stimmt, weil irgendwie, also man weiß auch gar nicht, ob es Doping wäre, wenn es betrieben würde. Wenn, dann wäre es halt nur so ein bisschen über Bande Doping, aber nicht richtig. Und ja, ich meine, wenn du irgendwelche Wattwürmer einsetzt, dann bist du wahrscheinlich auch nicht dir zu fein, den Fahrer hinter den Bus zu legen, etwas plastisch ausgedrückt, das Ganze. Was hast du davon mitgekriegt oder wie ist deine Meinung dazu? Jetzt ist der Thomas weg nach meinem langen Monolog. Ja. Ich guck mal, ob ich ihn nochmal reinbeholt bekomme, weil hören tue ich ihn gerade nicht. Ich weiß nicht, ihr hört ihn wahrscheinlich auch nicht. Thomas?
Jetzt höre ich dich, ja.
Ich weiß nicht, wo du bei meinem Monolog ausgestiegen bist, aber etwas verkürzt, was hast du mitbekommen von der Kohlenmonoxid-Geschichte? Was hältst du davon? Und ja, glaubst du wirklich, dass das nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung gepustet wird?
Also diese Inhalatoren sollen von mehreren Teams benutzt werden. Und in besagten Artikel, den du dich wahrscheinlich drauf beziehst, wurde auch gesagt, dass diese Geräte von der WADA nicht verboten sind.
Ja.
Von daher bewegen wir uns da mal wieder, denke ich, in einer Grauzone. Mhm. Und solange etwas nicht verboten ist, werden die sich natürlich auch darauf berufen. Ich habe ja bei einer Pressekonferenz auch mal die Frage an Pogacar, ob er, was er davon hält, ob er davon was weiß, wo er gesagt hat, er weiß halt nicht, was das ist und
es wäre
ja, dass es halt eigentlich aus Autos rauskommt.
Ja, ja, genau. Er wäre auch kein Experte und so. Ne? Das ist, ey, muss er ja auch nicht. Also, weißt du, der soll schnell Radfahren. Ne? Also, der muss da, in gewissem Sinne nehme ich die Fahrer nach in Schutz. Die müssen ja auch ihren Betreuern, medizinische, alles drumherum, müssen ja auch einen Vertrauensvorschuss geben können.
Ja.
Du kannst nicht in jedem Gebiet dann der Experte auch sein, weil dann bräuchtest du den ganzen Stab ja nicht. Außer, weil du nicht alles geregelt kriegst. Aber finde ich jetzt gar nicht verwerflich, die Antwort. Ja, ich möchte es nur nicht. Ich möchte nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, es fühlt sich für mich falsch an, Kohlenmonoxid in den Körper reingepumpt zu bekommen, um warum auch immer welche Reaktionen auszulösen. Es gibt ja diesen Doping, in diesem Dopingparagraph irgendwie sehr weit gefasst, dass alles leistungssteigernde oder alle medizinische Unterstützung, die leistungssteigernd ist, verboten ist. Krieg das jetzt nicht wörtlich zusammen, aber warte mal, vielleicht finde ich es Kohlenmonoxid. Für mich fühlt es sich falsch an und wenn mich jemand fragen würde, soll man das verbieten? Ach so, genau, das können laut der Recherche des Escape Collective. Was ist das eigentlich genau, dieses Escape Collective? Weißt du das? Also
ja, das ist ein amerikanisches Radsportportal einfach.
Aber die bringen ja manchmal schon interessante Sachen auf einmal auf. Also sind die spendenbasiert, glaube ich? Kann das sein?
Boah, müsste ich jetzt auch nachgucken,
welche
Organisation dahinter steht.
Ja, weil ich hatte schon mal einen relativ interessanten Artikel, ein sehr langes, über die Geschichte damals mit dem
Ja, also ich habe es gerade nachgelesen. Sie gibt es seit 2023 und der Community Funded. Wie übersetzt man das? Also spendenbasiert, ja.
Ne? Da das eine Künstler, ich habe aber auch hier in einer deutschen Übersetzungsartikel steht drin, also in der Sinn, die zweite Methode wäre, es liegen wissenschaftliche Studien nahe, in der Lage, die aerobe Kapazität eines Menschen, die maximale Sauerstoffaufnahme zu steigern, ähnlich der durch die Sauerstoffarmut erzielte Effekt von Höhentraining oder so gerade hinaus. Da das eine künstliche Manipulation des Boots wäre, würde es die WADA-Regularien wohl zumindest sehr biegen, wenn es nicht brechen würde. Man könnte es als Blutdoping interpretieren und parallel zu der seit 14 verbotenen, genau dieses Xenon-Gas. Ja, aber es ist eine künstliche Manipulation des Bluts, Punkt. Ich finde, da kann man schon sagen, okay.
Naja, im Prinzip, wenn ich es jetzt mal kurz fassen wollen würde, ohne mich da jetzt zu sehr wissenschaftlich aufs Glatteis zu begeben, ist es im Prinzip eine Verschnellerung des Höhentrainingseffekts.
Ja, ja. Würde ich auch so, also diese Interpretation würde ich teilen, wobei wir uns beide dann zu zweit auf diesem Glatteis bewegen. Und ja, also ich übertreibe jetzt mal bewusst, wenn ich einen Turm baue, wo ein Pfarrer auf auf einmal auf 10.000 Meter Höhe sitzen könnten und da eine Woche verbringen, dann würde ich, ne, dann befindet sich der Fahrer da und macht das und so weiter. Aber dann kommen, ja, dann wäre das erlaubt, aber wenn man jemanden in den Keller setzt und baut ihm dann so ein Zelt, wo die Luft dünner wird, das gab's ja auch schon, dann wäre das nicht erlaubt. Also da ist es, ich finde es sehr schwierig, da die Grenzen zu ziehen. Erinnerst du dich noch an diese Zelte?
Ja, aber hat nicht Simon Geschke auch sowas oder macht er nicht sowas in einem Hotel, wo man Höhentraining im Prinzip auch simuliert?
Ja. Ja, es gibt ja auch diese Zelte. Die hatte Ulle doch auch da in seinem oft dabei oder in seinem Haus installiert.
Genau, hier, ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgelesen. Da war in so einem Höhenlagen-Simulationshotel, wo da im Prinzip auch 2400 Meter Höhe simuliert werden können.
Ist halt immer die Frage, ne? Wo fängt's an, wo hört's auf? Also ist der Fahrer, der sich jetzt selber in die 2400 Meter in das Hotel begibt, was in der Höhe liegt und da dann eine Woche lebt oder drei Monate lebt? Wer hat das mal gesagt? Hat es nicht Remco Evenepoel mal gesagt? Ich war irgendwie seit drei Monaten nicht mehr zu Hause und sitze hier nur auf Gran Canaria oben im Hotel. Wie heißt das hier? Live high, da train low oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Das ist erlaubt, aber im Hotel, auf der gleichen Insel im Hotel zu sitzen, unten auf Meereshöhe und da über einen Raum künstlich das zu simulieren, dass man eigentlich höher ist, ist das dann verboten? Oder ist auch erlaubt, aber warum ist das dann erlaubt, aber eine Maske mit Kohlenmonoxid reinpumpen nicht erlaubt? Also ich finde diese Grenzen da immer sehr, sehr.
Naja, also das Wichtigste ist ja eigentlich immer bei solchen Geschichten der Gesundheitsaspekt. Also was macht es halt langfristig gesehen mit der Gesundheit der Fahrer, wenn die da CO2 einatmen, also ein potenziell tödliches Gas, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das unbedingt gesund ist. Wobei man natürlich auch nochmal bei diesen Kohlenmonoxid-Kreislaufgeräten dazwischen unterscheiden muss, die können zum einen dir dieses Gas verabreichen und zum anderen können dir das auch einfach nur die Teams zur Analyse des Blutes benutzen. Wie ist da, also das haben die auch schon bestätigt, hier Wismar, UAE und Israel, dass sie das für solche Tests, um halt, ja, sag ich mal, über die Zusammensetzung der Luft, der
Ja, genau.
Blut
Aber
ist da was
das ist
zu
ein
erfahren,
ganz,
das benutzen.
das ist ja eine ganz gängige Methode. Also das macht, ich glaube, das kannst du, wenn ich wahrscheinlich nicht so elaboriert wie da, aber so einen ganz normalen Leistungstest mit Blut- und Atemluftanalyse, das hat ein Arbeitskollege letztens einfach beim, ich will nicht sagen Hausarzt, aber bei einem guten Sportmediziner kannst du das halt machen für Summe X. Also selbst du und ich könnten das da machen, ne? Und das haben die wahrscheinlich in elaborierter Form. Und das ist ja auch eine Analyse des Atems ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also das ist ja keine Manipulation des Ganzen. Aber wenn das jetzt sozusagen Höhentrainingslager 2.0 ist oder Höhentrainingslager auf 11 gedreht, dann ist das wieder, finde ich, ein bisschen, ja. Na, aber wo fängst du dann an? Also weißt du, wo, das ist für mich die Frage, ist das.
Naja, das Problem ist halt immer zum Beispiel bei der WADA, die eigentlich die, sage mal, gesetzgebende Institution für solche Sachen ist, die arbeiten immer sehr langsam. Bis da irgendetwas auf die Verbotsliste kommt, nehmen wir nur den Präzedenzfall Tramadol, wo halt die UCI schon vor mehreren Jahren gesagt haben, wir verbieten das, weil wir halt sehen, dadurch passieren mutmaßlich schwere Unfälle durch Tramadol und hat es schon früher auf die Verbotsliste gesetzt. Glaube ich auch, dass es sich in diesem Fall wahrscheinlich wieder so verhalten wird, dass die UCI, so sehr man sie auch immer kritisieren mag, für irgendwelche Regularien oder teilweise Sachen, die nicht nachvollziehbar sind, irgendwie, die sie aufstellen, da als erstes agieren wird und sich das mal genauer anschauen wird. Und dann daraus Konsequenzen ziehen wird, bevor halt wirklich sportartenübergreifend die WADA tätig wird und ja, das vielleicht in allen Sportarten verbietet. Aber solange das, wie soll ich sagen, jetzt nicht auf der Verbotsliste steht, ist es natürlich das gute Recht der Teams, das zu benutzen. Also wir werden es erst wissen, ob es wirklich was bringt, wenn es verboten ist und wir uns die Leistungsdaten hinterher angucken.
Man könnte sogar andersrum argumentieren, wenn was wird der Scheich dem sportlichen Leiter von UAE sagen, wenn der es nicht nutzt, wenn Lotto nicht Lotto, wenn Jumbo und Sudal Quickstep beides machen, dann wird der Scheich vielleicht auch sagen, ey, warum reizt ihr nicht aus alles, was geht? Also, ne, wahrscheinlich, vielleicht muss man das auch immer im Hinterkopf haben, dass manchmal auch ein Druck von außen auf die Teams entsteht. Also, ich kann mir vorstellen, was dann Patrick Lefebvre sagt, ey, mach das, oder sonst kannst du nächstes Jahr bei Red Bull fahren. Ach, weit, na gut.
Ja, da fallen mir zwei Punkte ein. Zum einen das Thema Red Bull finde ich spannend für die Zukunft, weil wenn man sich mal anguckt, wie die in anderen Sportarten, Stichwort Formel 1, Stichwort auch Fußball, den ganzen Sport im Prinzip nachhaltig umgekrempelt haben oder in eine andere Richtung ein bisschen gelenkt haben, bin ich gespannt, was sie im Radsport jetzt machen. Die haben sich das jetzt mal angeschaut, wie die Struktur ist jetzt in dem Team. Und werden dann mit Sicherheit in nächster Zeit noch für Schlagzeilen sorgen. Und zum anderen das Team UAE, da bin ich wieder bei meinem Punkt von vorhin, umso unverständlicher ist es dann, dass halt Pogacar mit einem Rad fährt, was jetzt, sage ich mal, ja, einfach nicht das Beste ist in einem Peloton bei dem Team, was das meiste Geld hat. Aber beim Material wird dann, ja, wie soll ich sagen, nicht das Beste zur Verfügung gestellt. Das ist dann unverständlich irgendwo.
Ich hatte auch gelesen von Pogacar, dass er gesagt hat, dass es vor ein paar Jahren, als er da hingekommen ist, noch relativ amateurhaft zu Sache ging, ne? Was ich auch sehr amüsant fand.
Ja, also viele kennen vielleicht auch das Buch von Dan Martin, verfolgt von Panda-Bären. Da gibt es auch ein schönes Kapitel zum Team UAE,
als ja, er da ich noch da liegen, habe ich noch nicht gelesen. Oder habe ich dir nicht meins gegeben? Hast du meins? Kann das sein?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, ich guck mal, ob ich es noch bei mir liegen habe. Wenn nicht, dann habe ich ein
Aber da, Nummer da eins. Gibt es auch ein schönes Kapitel zum Team UAE, als er damals dahin kam in dem Jahr und da gab es, ja, wie soll ich sagen, frappierende Dinge, womit er es erklärt, weshalb er auch hinterher, also in dem Team nicht die Leistung bringen konnte wie in anderen Teams.
Beispiel? Jetzt hast du mich schon ein bisschen neugierig gemacht.
Ja, Thema Bikefitting zum Beispiel. Ja, im Prinzip wie vor 30 Jahren
okay.
Wurden da die Räder eingestellt oder einfach auch, ich meine, es war so, dass die halt einfach eine andere Zusammensetzung in den Getränken angereicht haben und dann bei Lüttich-Bastogne-Lüttich während der Saison denen aufgefallen ist, dass die Fahrer ja in den Finals immer müde werden, aber einfach nicht genügend Kohlenhydrate zugeführt wurden. Mhm. Also dem Getränk nicht genügend Kohlenhydrate beigemixt wurden.
Ah, okay. Ja, ja.
Dementsprechend denen die Energie ausging im Finale.
Ja, aber das spielt dann ja oder lässt mich daran glauben, dass Pogacars Worte da nicht, nicht ganz ohne Grundlage sind. Sehr vereinfacht. Gut, das Netz hat besser gehalten, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Die paar Aussetzer bitte ich uns zu entschuldigen. Wie gesagt, einmal quer durch den Kontinent wird hier gerade gesendet und das mit einer Internetverbindung, die selbst von dem Vermieter als sehr schlecht bezeichnet wurde und der wird die Wahrheit wissen. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass wir es trotzdem geschafft haben. Ich gehe davon aus, mal gucken. Ich denke, in den nächsten Tagen wird es etwas schwieriger werden, vor allem in der kommenden Woche, Räumlichkeiten zu haben, um aufzunehmen. Aber ich werde dich da auf dem Haufen lassen und das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich auch überhaupt nicht. Deswegen wünsche ich euch allen noch eine schöne Tour, eine spannende Tour. Wie sieht das Podium aus? Dein Tipp, letzter Tipp?
Bedingt auch durch meinen ersten Tipp würde ich sagen, Pogacar vor Evenepoel und Almeida.
Okay, ich sag Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Das ist eine ganz, ganz knappe Kiste, die auch erst am Zeitfahren entschieden wird. Und da sehe ich Evenepoel nach vorne. Gut, vielen herzlichen Dank und habt eine schöne Tour noch und ihr werdet von uns hören bei Zeiten, sobald es möglich ist. Tschüss.
Tschüss.